Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 284, heute mit Felix.
Auch heute wieder mit Klatschen.
Und Felix.
Hallo.
Und meiner einer, ich bin Ingo und ich bin gerade angemeckert worden.
Von wem?
Zu Recht.
Erzähl doch mal.
Ja, von Rukta, der gesagt hat, wir sind ja, böse, weil wir das zusammen so kurzfristig immer ankündigen würden.
Das stimmt, das ist auch echt fies von uns. Und Ingo?
Ja, ich gelobe keine Besserung.
Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass das so wird.
Ich finde, so Tag vorher ankündigen muss reichen. Nein, wir versuchen das, aber es klappt meistens nicht.
Ja, wir haben es ja nicht mal einen Tag vorher angekündigt. Das ist ja das.
Ach so. Ja. Aber wir wussten es ehrlich gesagt auch erst einen Tag vorher. So, ich habe letztes Mal, glaube ich, irgendwie den Zahlendreher drin gehabt. Ich habe, glaube ich, das letztes Mal gesagt, wir sind nicht 283, sondern 38 oder so, habe ich beim Durchhören gedacht. Und ich habe Mia Culpa, auch meine Schuld, ich habe es irgendwie verblickt und habe den Trailer, Intro nicht dran geschnitten. Ich war letztes Mal bei der letzten Sendung ziemlich verpeilt. Ich bin diesmal wahrscheinlich auch verpeilt. Macht nichts, ihr hört uns trotzdem. Danke dafür. Und wir kommen zum Blast from the Past und jemand muss Control J drücken.
Jop, hat funktioniert. Ich hätte es vergessen. Ohne Witz, ich hätte es komplett vergessen. Schon beim ersten Mal. Das tut mir so leid. Das ist echt schwierig.
Genau, Blast from the Past. Also nicht nur, dass ich irgendwie Zahlendreher drin hatte. Also ich habe letztes Mal gesagt, ich habe Siedler 2 Return to the Roots gespielt, wurde ich darauf hingewiesen im Fediverse von Thomas, da gibt es noch was cooler ist Wildlands, also Weideland, lehnt sich auch an Siedler 2 an, sieht also so ähnlich aus, funktioniert aber ein bisschen anders, zumindest sind die Bauschritte, andere und so. Man muss sich da natürlich erstmal reinarbeiten. Ich habe es mal so ein, zwei Stündchen angespielt. Ist auch ganz cool. Vorteil, man muss gar nichts dafür bezahlen. Ist sozusagen so Open Source, man kann es einfach installieren. Also da müsste man jetzt nicht die Originalversion von Siedler 2 erst kaufen. Wie gesagt, beim ersten Mal habe ich ein bisschen abgelost, weil ich nicht wusste, was in welcher Reihenfolge gebaut werden muss. Und auch ein bisschen komisch, aber gewöhnt man sich dran, dass man Gebäude sozusagen aufrüsten kann. Ja, da kommt erst eine normale Kohlemine hin und dann gibt es eine tiefere Kohlemine oder sowas. Oder man hat erst einen normalen Bäcker, der dann zu einem Wirtshaus wird oder solche Sachen.
Bäcker, der zum Wirtshaus wird.
Oder
das ist das für ein komischer Bäcker?
Oder, na, es war
das ist halt mein Lieblingsbäcker, der sollte sagen, zu Brot und dann so, nee, Bier ist eigentlich doch. Komm, ich mache ein Bier.
Gut, ja, ist nein, ja quasi ist flüssiges Brot, ja.
Genau, Bier okay. Ist flüssiges Brot. Nein, gut, es war eine Taverne, glaube ich. Es war eine Taverne und wurde dann zu einem Wirtshaus oder so. Also, okay. Jedenfalls waren ein paar Schritte dazwischen und ich musste mich dumm. Cool ist ein bisschen, dass man beim Kämpfen tatsächlich sieht, wenn die Leute dahin laufen, wie viel Leben sie noch haben und wer quasi gewinnen wird diesen Kampf dann. Das sieht man bei dem Return to Roots so nicht. Also vielleicht auch eine Idee. Danke für den Tipp, Wildlands sich mal anzugucken. Genau, das war der erste Blast from the Past. Und wir haben noch einen. Nee, haben wir doch, wir haben noch einen.
Wir haben noch zwei.
Mehrere, ja, super.
Oder dann. Wir hatten noch einen und jetzt haben wir noch zwei, aber den wir drin hatten, haben wir nicht mehr oder so.
Was?
Wie auch immer.
Was?
Viel zu kompliziert.
Ja,
also hier, schon, ne? letzte Sendung habe ich ja über meine tollen Spreadsheets geredet.
Das war
und
sehr
es gibt
witzig.
Hier, genau, jemand hier hat gesagt, es gibt dieses Glide-Apps, wo dein Spreadsheet ziemlich einfach in eine App umbauen kannst, wohl. Mhm. War mir dann aber irgendwie, ich habe es mir kurz angeschaut, es hat irgendwie zu kompliziert ausgesehen und irgendwie mit ihrem, ja, ich wollte mich da nicht damit auseinandersetzen. Und das andere ist,
Warte, glaube, dazu. Oder ist es noch was? Zum gleichen Thema?
Okay. Nee, ist nicht.
Genau, zu diesem Dings. Ich habe ja mal wieder davon erzählt, wie cool es wäre, diese eine App zu haben, mit der man alles bewerten kann. Ich habe jetzt einfach mal angefangen und
What?
Ich habe mich von dir quasi inspirieren lassen.
Oh Gott.
Und quasi Google Forms geil. Direkt in so ein Spreadsheet rein.
Yes! That's the move.
Das funktioniert so gut einfach.
Aber es ist, nein!
Doch, es ist einfach fertig, ja? Weil ich, ja. Das war davor immer so, ja, jemand könnte mal, man sollte das mal weitermachen und so. Weißt du, wie es ist? Google Forms waren quasi 10 Minuten das Ding zusammengeklickt und jetzt habe ich schon mal was, womit ich was bewerten kann. Also ich kann quasi so einen QR-Code einscannen, kann den da quasi reinpasten, schreib was dazu, sag, ob ich es wieder kaufen würde und dann ist schon fertig. Also,
ja, genau. Und dahinter ist ein Spreadsheet und dann kannst du irgendwie Auswertung machen.
Oder auch nicht, ist ja auch egal. Dann,
oder auch nicht. Und aber siehst, wie ich runterladen, was weiß ich.
Genau, du kannst es dann quasi schauen. Also eigentlich
beide Felixe auf der dunklen Seite gelandet.
Mein Haupt, ja, das Witzige ist ja eigentlich, dass ich den anderen Felix so ausgelacht habe, aber jetzt bin ich es genauso.
Ja.
Nee, aber die Sache ist halt, es ist schon irgendwas, ja. Und dieser, der Schritt quasi von gar nichts zu irgendwas ist einfach unendlich mal mehr. Das muss man auch so sehen, ja.
Das ist halt das Problem. Es ist das, was du machen musst. Ja. Und dann, ja, irgendwann kannst du es immer noch richtig und cool und mit App und
genau,
keine Ahnung,
und du kannst
es
ja auch alles migrieren. Das sind auch, die ganzen Daten sind ja da. Wenn man da irgendwann mal Bock hat, das besser zu machen, dann kann ich die ganzen Sachen auch noch migrieren. Aber ich habe jetzt erstmal meinen Haupt-Use Case erfüllt, nämlich kann quasi, ich weiß, ob ich das, was ich schon mal gekauft habe, ob ich das wieder kaufen würde. Ja, weil ich habe das halt oft so, ich kaufe irgendwas oder ich gucke mir irgendwas an, denke mir so, war das jetzt lecker oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Und dann kaufe ich es, aber dann bereue ich es und nächstes Mal habe ich wieder das gleiche Problem. Und jetzt habe ich theoretisch die Möglichkeit, das quasi nachzuschauen. Ich habe nämlich zwei Käse, die habe ich quasi beide gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht mag. Ich kaufe die quasi nur, wenn die im Angebot sind und jetzt werde ich die gar nicht mehr kaufen und deswegen ist es besser geworden.
Ja, nee, ist perfekt. Tja. Ist perfekt. Ist genau so, wie du anfängst, weil wie wir alle wissen hier, Motivation und so kommt, die kommt nicht einfach, sondern die kommt, wenn du anfängst.
Ja, genau. Und jetzt ist mal irgendwas angefangen und jetzt, jetzt kann einfach ich mich mal quasi mal darüber aufregen, wie bescheuert irgendwas ist in diesem Google Forms, aber ich kann es ja auch besser machen und das ist dann quasi wieder ein Trigger, den man nutzen kann.
Genau. So perfekt. Hier. Oder ihr könnt hier Glide-Apps, das ist, glaube ich, einfach schlussendlich glorifizierte Google Forms.
Ja.
So ein bisschen, sieht so ein bisschen so aus. Dann kannst du das halt direkt irgendwie aus App, ein bisschen mehr Effort, aber schlussendlich gleiches Konzept.
Genau.
Super Sache, genau. Ja, habe ich hier Leute inspiriert, gute Dinge zu tun.
Bei Google Forms habe ich quasi den Link, so mit dem Chrome kannst du ja dann sagen, auf deinen Startbildschirm installieren oder so, dann hast du quasi einen Link, drückst drauf, kannst direkt eingeben. Das ist quasi schon etwas. Und ich finde es cool. Das ist nicht perfekt, aber es ist etwas.
Ihr seid strange, aber gut.
Ja. Einer muss strange sein, Ingo.
Ja, mindestens einer. Okay, so, was noch?
Genau, hier, du hast ja, Ingo, du hast ja angezweifelt, dass Leute diese, ob Leute überhaupt dieses Helios 64, dieses NAS, was es leider nicht mehr gibt, ob es Leute gibt. Und wir haben hier tatsächlich einen Hörer, der sowas hat und sagt, ja, läuft.
Ich habe auch nicht bezweifelt, dass es nicht laufen würde, sondern einfach, dass
ja, du hast bezweifelt, dass es
diese Menschen gibt.
Dass jemand das gekauft hat.
Ich habe auch gedacht, dass es halt quasi irgendwie so ein Bett von 10 Dingern gab, die halt komplett in den USA irgendwo verschifft wurden. Aber wir haben auch Hörer und das ist cool. Das ist genauso wie dieses Ingo-Phone. Was war nochmal dein Telefon? Jolla-Phone. Das ist quasi das Gleiche, ja. Es gibt quasi irgendwie 10 Leute. Die ganzen 8 von denen sind Binärgewitterhörer. Und die treffen sich dann immer zum Kongress.
Wesentlich mehr.
Bestimmt noch mal doppelt so viele.
Nochmal 3.
Nee, alleine die deutsche Telegram-Gruppe ist schon groß genug.
Erzähl mir mehr. Wie viele Leute sind da drin in dieser Telegram-Gruppe?
Müsste ich Telegram aufmachen?
Jetzt mal ein bisschen Werbung hier für die wichtigen
Sachen. Ja, es waren irgendwie 300 oder sowas. Warte mal.
300.
Wow.
Mindestens.
Selbst der Wendler hat eine größere Telegram-Gruppe.
Weißt du was?
Der gar keine mehr.
Der Monsieur Cuisine Connect Telegram-Gruppe hat 500 Leute.
Na gut, sind 100, 160 sind es.
Ist gerade nicht besser geworden.
Ist ja auch nur die deutsche Telegram-Gruppe von Selfie.
Ja, bei Monsieur Cuisine Connect ist auch so.
Wer ist das? Was ist das?
Das ist quasi dieser gefälschte Thermomix von Lidl. Und da gibt es eine Hacking-Community drum. Und die ist einfach größer als deine Selfie-Gruppe.
Ja gut, die Englischsprachigen sind schon immer größer.
Jetzt nee, ist Telegram Englisch, abgestürzt. Deutsch, ist komplett
ja,
Deutsch.
Jetzt ist mein Telegram abgestürzt hier. Oder das ganze System. Weiß
erzähl
ich
mir mehr.
Nee, erzähl mir nicht mehr.
Zu Recht.
Gut, machen wir weiter.
Lass uns ja weiter hier.
Torwalz der Woche.
Ctrl J, Torwalz der Woche.
Okay. Oh, jetzt sind wir bei Tote der Woche aus irgendeinem Grund.
Ja, weil du zweimal Ctrl J gedrückt hast,
nee,
nehme ich an.
Torwalz der Woche vielleicht nicht vorher. Ach, egal. Ist ja egal.
Achso, der ist neu dazugekommen. Ja, ist egal. Ich repariere das dann am Ende.
Na gut.
Torwalz, genau. Und er hat mal wieder Dinge gesagt. Er hat quasi mit dem neuen Release, wo wir später noch dazukommen werden, gab es quasi das erste Mal, dass Pull-Requests auch teilweise über GitHub gelaufen sind. Und Torwalz hat dazu gemeint, GitHub-Merges are useless garbage. Er ist quasi davon nicht so angetan. Er hätte lieber doch eine E-Mail bekommen.
Ja, wollte gerade sagen, der macht halt alles über die Kernel-Mailingliste und da funktioniert halt alles drüber. Sie mögen halt das andere Zeug nicht. Aber das weiß man eigentlich. Ich finde den Prozess etwas komisch und ich meine, ganz viel in Git ist ja auch extra dafür eingebaut worden.
Einfach nur für diesen Kernel eingebaut worden, ja.
Ja, ich weiß nicht. Patches über E-Mail-Listen, ich finde es etwas seltsam, aber gut. Macht halt. Die mögen das halt so. Ist okay. Ich finde GitLab irgendwie geschickter, aber okay. Gut.
Ja.
Wäre das halt nicht
gut, aber seine Kritikpunkte irgendwie, dass sie halt für den Linux-Kernel Merge-Commits haben wollen, die ein bisschen aussagekräftig sind. Das schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, auf GitLab kannst du, glaube ich, den Merge-Commit, da kannst du halt was reinschreiben und so. Ich glaube, da ist sein Zeug eigentlich adressiert. Auf GitHub ist es halt schon, glaube ich, immer noch so, du klickst halt einfach auf Merge und that's it und der Merge-Commit heißt halt einfach Merge, Branch, bla, in, bla.
Into Master.
Ja.
Und das ist natürlich nicht so richtig aussagekräftig, wenn quasi das Merges für dich das Allerwichtigste sind und du da möglichst die Information auch reintun willst.
Wenn du da was extra reinschreiben willst, das ist eigentlich schon. Und ich sehe den Use Case gerade bei so einem Kernel, wo das halt irgendwie so läuft, sehe ich schon, dass du da vielleicht ein bisschen mehr haben willst als Branch XY wurde gemerged auf Branch Z. Aber ja.
Genau, aber er hat es mal ausprobiert. Also der Pull-Request wurde tatsächlich gemerged. Das war dieses NTFS 3, diese neue tolle NTFS Pull-Merge, der ganz viele tolle Features jetzt in NTFS, also in den Kernel mit reinbringt. NTFS-Support gab es ja schon ein bisschen länger, aber jetzt kann der quasi, weiß ich nicht, Shadow-Snapshots oder keine Ahnung irgendwas, was halt NTFS kann, kann es jetzt auch. Keine Zerlegungskörner auch. Und irgendwie das Journal richtig verwalten. Genau. Was haben wir noch über den Torwalz?
Genau, hier. Er hat auch gute Sachen gemacht.
Na, hoffentlich.
Ja, er hat nur gute Sachen gemacht. Das andere war eigentlich auch gut. Der hat das Ding gemerged. Hat einfach irgendwie Dinge auszusetzen, wo ich glaube, hat er sogar recht. Er ist hingegangen und hat hier Compiler-Warnings als Fehlermeldung standardmäßig eingestellt. Das ist was sich schon anbietet, weil die meisten Warnings sind dann halt auch irgendwie ein gutes Indiz dafür, dass dein Code da scheiße ist.
Ja.
Und das sollte halt irgendwie failen, außer du sagst da explizit so, ja, nee, das hier ist schon okay. Oder du fixst es halt sonst. Hat er angemacht, standardmäßig. Das heißt, wenn du jetzt einen Kernel kompilierst und da Compiler-Warnings kommen würden, werden die standardmäßig mal als Fehler.
Das ist doch gut,
sind
oder?
Standardmäßig Fehler und fehlen halt dein Build und dann schaust du dir das halt an und kannst dann entscheiden, so, ja, nee, für mein Submodul mache ich das jetzt irgendwie, stelle ich diese Option aus oder halt ich fixe hier diese 3-4 Warnings.
Ich finde es interessant, dass du den Kernel-Logger da verlinkt hast auf Twitter. Ich dachte, der Thorsten macht gar nicht mehr, weil der ja gar nicht mehr beim Heise Verlag ist, aber scheinbar twittert er da doch noch weiter.
Wer ist dieser ominöse Kernel-Logger? Habt ihr da Insight?
Das ist halt Thorsten Lemus, der lange beim Heise Verlag war und viel über Linux-Kernel-Entwicklung und so geschrieben hat. Und ja.
Jetzt nicht mehr, oder doch? Oder?
Nee, jetzt eigentlich nicht mehr. Der hat irgendwie eine Pause gemacht, aber vielleicht kommt er aber wieder zurück oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber vielleicht macht er den Twitter auch einfach weiter. Ich dachte, der hat das alles mal abgegeben, aber vielleicht hat er auch einfach nur ein paar Monate Pause gemacht und ist jetzt wieder da. Keine Ahnung.
Okay.
Ja, weiß ich auch nicht, aber auf Twitter ist er zumindest so halbwegs aktiv. Kommt auch noch 2-3 Mal. Spoiler.
Oho.
Okay. Spoiler für die Sendung. Aha. Kommt noch 2-3 Mal.
Okay.
Oho.
Aha. Da ist ja ein Könnerlings Twitter oder was? Twitterer.
Ja. Mastodiere auf Twitter.
Okay, kommen wir zum Toten der Woche.
Mhm.
Hast du gedrückt?
Ja, nee, ich muss das operieren, aber ich kann nicht nochmal drücken, weil dann sind wir in der nächsten Dings schon.
Achso, aber wieso nicht?
Ja, passt.
Schiebt sich
fast. Ich hab gedrückt im Geiste, warte, ich schreibe mir das auf. Date. Okay, Oskar, Vollkanne hier gedrückt.
Gedrückt im Geiste.
Mhm. Okay, ich hätte das jetzt zwar nicht unter Toten der Woche einsortiert, aber
wir brauchen immer Toten der Woche, es hilft alles nichts.
Ja, okay. Ihr sagt, Firefox ist der Tote der Woche, weil
unter Ubuntu.
Genau, in der nächsten Ubuntu-Version, also 21.10, ne? Gott, 21.10, ist gleich, ne? Ja,
ist gleich. Wie weit ist es, Yodeling Yeti? Wie viele Jahre noch bis Yodeling Yeti?
Weiß ich nicht.
Wir brauchen how many years to yodelingyeti.de oder so, oder dem.com.
Beides mal.
Ja, können wir machen. Jetzt aber Firefox unter Ubuntu soll ab der Version 21.10, ich weiß nicht, wie sie heißt, ich habe es vergessen, keine Ahnung, nur noch als Snap-Paket zur Verfügung stehen, so wie es ja auch bei Chromium schon ist. Was sagt ihr dazu?
Das war's. Was kannst du jetzt für einen Browser noch benutzen, der normal funktioniert?
Na, gar keinen.
Unter Ubuntu auf jeden Fall nicht. Gibt es da nicht irgendwie noch, weiß ich nicht, Lynx oder so? Oder kommt es auch schon als Snap-Paket? Ich habe keine Ahnung.
Genau, wie 3M, Lynx. Nee, ich glaube, die kommen tatsächlich noch normal. Aber du willst ja nicht nur in der Konsole surfen, glaube ich. Also ich jetzt zumindest nicht.
Warum nicht?
Warum nicht? Mhm. Jetzt hast du ja keine andere Wahl mehr eigentlich.
Schöne bunte Bilder will ich sehen und Videos und so.
Ja,
das ist alles neues ASCII wird anstrengend.
Darf ich hier ein bisschen rumranten?
Ja.
Über Snap-Pakete?
Ja, bitte.
Nee, geht gar nicht.
Erzähl doch mal.
Das ist einfach. Leute, die Snap-Pakete machen, hört auf.
Hört
auf mit dem Scheiß. Nee, echt.
Macht was Anständiges mit eurem Leben.
Ja, habt ihr mal versucht, Snap in Docker zu installieren?
Nee. Warum?
Mhm. Get fucked.
Habe ich.
Sag ich dir nur. Es ist einfach. Nee, das ist alles einfach.
Hast du es am Ende hinbekommen?
Was habe ich gemacht? Nee, ich habe irgend sonst was gemacht.
Echt? Gegeben oder was?
Ja, ich habe einfach, Snap-Paket ist einfach, nein, macht's einfach nicht. Ist ekelhaft.
Ja.
Hier, dieses LXD kommt halt nur noch im Snap-Paket.
Ja.
Und ich bin echt regelmäßigst am Kotzen. Es geht einfach nicht. Das ist einfach kaputt. Es gibt hier schöne Debian-Pakete, aber nee, sie müssen hier ein Snap-Paket machen.
Ja, plus, das ist so der langfristige Übergang. Also sie wollen ja tatsächlich von Deb-Paketen zu Snap-Paketen immer mehr übergehen und das dann, keine Ahnung, Schritt für Schritt für 22.04 dann irgendwie
ich
immer
versteh's
mehr.
Ich verstehe es nicht. Debian-Pakete sind scheiße, ne?
Nee,
aber Snap-Pakete sind einfach. Ja, doch.
Nee.
Naja, wenn du schon mal der Paket paketiert hast, dann weißt du, es ist nicht so viel Spaß, ja. Also das
ist schon, Debian-Paket ist schon nicht geil.
Ja.
Aber im Vergleich zum Snap-Paket, ja, doch.
Schon geil.
Da dann schon.
Hast du schon ein Snap-Paket gepackt?
Nee.
Ja, siehst du.
Aber ich habe schon Snap Debian-Pakete benutzt und das ist einfach, das macht nicht mal Spaß zum Benutzen. Ich meine, Debian-Pakete zum Benutzen ist eigentlich okay.
Ja.
Debian-Pakete bauen und so, das ist ein bisschen, naja, schwierig.
Ja, ja, genau.
Und so.
Ich finde es, ja.
Ja.
Aber das sollte eigentlich so sein wie im Linux-Kernel, never break user space, ja, und wenn das quasi die ganze Zeit passiert, dann ist es nicht geil. Ja. Das macht man nicht.
Ja, ja, ist einfach, nee, macht einfach keine Snap-Pakete oder macht halt einfach noch was anderes. Das ist halt, von mir aus macht euer Snap-Paket, aber bietet es auch einfach.
Was ist denn nochmal der Vorteil davon? Warum machen die das nochmal?
Es ist halt auch noch so ein Container, das halt.
Ja, es soll halt
noch mehr Security oder was?
Ja.
Naja, ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass du es ein bisschen abseits der Distribution schneller irgendwie paketieren, testen, hochladen, an deine Leute bringen kannst.
Kannst du auch mit deinen Upsourcen. Du kannst einfach eine Upsource machen.
Genau, das,
die das macht.
Das ist halt, ja, kann man schon so sehen, aber irgendwie, genau, geht eigentlich auch, wenn man es will. Auch
natürlich geht das. Ist schneller, absolut kein Problem. Wenn du deine eigene Upsource hast, kannst du da jede Minute neues Paket publishen. Das ist absolut kein Problem.
Tja.
Ja.
Ja, Canonical will halt irgendwie von Debian-Paketen weg. Und wahrscheinlich wollen sie es auch den Hersteller so ein bisschen mehr machen lassen. Also ich meine, jetzt nehmen sie ja die, weiß ich gar nicht, nehmen sie die Pakete direkt von Mozilla und bauen es selber vermutlich und packen es dann in ihre Distro und wahrscheinlich wollen sie das so ein bisschen, die Arbeit abwälzen auf die Hersteller selber. Vielleicht ist der Grund, ich weiß es nicht.
Also der einzige große Vorteil ist halt irgendwie mit Dependencies. Wenn dein Paket halt irgendwie ganz viele Dependencies hat, dann hast du halt ein bisschen ein Problem, weil ja, du kannst dann halt eine Upsource machen, wo du auch all die Dependencies mit released und updatest. Aber damit brichst du dann halt vermutlich ganz viel Zeug für ganz viele Leute, die halt irgendwie auch noch andere Pakete benutzen wollen. Die wollen ja nicht nur dein Paket benutzen, die wollen halt auch andere Pakete benutzen. Und die wollen dann halt irgendwie deine Dependency, die du halt jetzt hochgezogen hast, in der alten Version noch vorfinden. Und das ist dann halt irgendwie inkompatibel. Und Snap löst das Problem halt, indem sie so ein Container im Prinzip sind für jede App. Aber vielleicht hat deine App dann auch einfach zu viele Dependencies. Vielleicht.
Okay.
Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, kein Fan.
Das haben wir mitgekriegt, genau. Es gibt neben Snap, gibt es ja auch noch Flatpak und AppImage. AppImage funktioniert so ein bisschen
genau
anders.
Genau, der gleiche Scheiß.
Würde ich jetzt, ja.
Glaube ich.
Ja, AppImage ist halt wirklich ein Paket mit allen Abhängigkeiten direkt zum So-Starten. Ist ganz witzig, wenn man wirklich ein Programm einfach mal so ausprobieren will und es hinterher so als ein File wieder löschen will. Das ist ein bisschen, glaube ich, wie bei Apple, ne? Das ist so ein File mit allen Dependencies drin. Kannst du anklicken, läuft. Weiß ich nicht. Ist vielleicht die einfachste Art, aber ich kenne da auch keinen zentralen App Store und gerade zentrale App Stores sind halt so das Ding, was unter Linux genial ist.
Ja, wo man immer mit angeben konnte.
Genau. Was irgendwie keiner hatte, was ja jetzt selbst Windows irgendwie, die bauen jetzt Winget im neuen Windows 11. Also die haben jetzt echt so einen richtigen App Store, also nicht nur dieses Webdick-Klingsbums, sondern so richtig.
Kannst du direkt dein Malware herziehen oder wie funktioniert das?
Nee, sie gucken da, glaube ich, auch auf die Pakete tatsächlich selber drauf und geben die irgendwie raus. Weiß ich nicht, wie es funktioniert. So habe ich mich noch nicht tief damit beschäftigt, aber das ist eigentlich das, was so ein Linux-App-Store sozusagen ist oder RPM. Das so bauen sie das jetzt quasi auch nach. Ja, also mittlerweile ist es quasi auf jedem System angekommen. Ich meine, unter macOS hast du Brew. Jetzt nicht direkt von Apple, aber trotzdem im Endeffekt genau das. Auch der Schritt, den Apple selbst mal gemacht hat mit dem App Store, ging ja schon in die Richtung, dass du halt eine zentrale Stelle hast, wo du alles updaten kannst und eben nicht irgendwie angewiesen bist, dir von 30 Webseiten irgendwie 5 Exe-Dateien oder Up-Images oder sonst was runterzuladen. Das ist ja genau der Vorteil. Und ja, Canonical geht hier wieder seinen Sonderweg, muss man sagen. Ich meine, es ist total toll, dass sie innovativ sind, aber sich dann irgendwie
können sie bitte woanders innovativ sein? Das wollte ich sagen.
Nee, aber sie wollen wieder mit dem Kopf durch die Wand, so gefühlt, ja. Und das geht mir halt ein bisschen auf den Zeiger. Also es ist ja auch nicht das erste und einzige Projekt, wo sie irgendwie gefailt sind. Ja, Unity haben sie eingestellt. Erst waren sie für Wayland, da haben sie gedacht, nee, Mir ist doch besser, den Display-Server. Entwickeln wir einen eigenen Display-Server, gibt's mittlerweile nicht mehr. Jetzt
Upstart.
Upstart, genau, stimmt.
Wie heißt dieses ganze Virtualisierungsmonster? Wie hieß das nochmal?
Na, das ist LXD.
OpenStack oder so.
Na, nee, OpenStack das wird von allen möglichen Herstellern eingesetzt und auch immer noch eingesetzt.
Ja, aber hat sich da nicht Kubernetes irgendwie als
ja, aber Kubernetes
also was anderes, aber irgendwie.
Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ja, aber also
virtuelle Maschinen und das andere sind Container.
Ja. Ja, nee, ich meine quasi einfach als way to go, wenn man quasi irgendwas aufsetzen möchte, wo man so Computers
es kommt daran, was du machen willst.
Ja.
Das
okay.
Willst du also
ist immer noch
Maschinen
eine Alternative.
Machen, dann, ne? Ja, wenn du Maschinen machen kann, willst, dann musst du halt immer noch OpenStack nehmen. Mhm. Genau. Aber Upstart und solche Geschichten, Mir, Unity, das waren alles so die Sonderwege, die Canonical gemacht hat und damit gefailt ist. Ich weiß jetzt nicht, warum sie noch so einen Sonderweg machen, weil Snap wird außer bei Ubuntu, glaube ich, nirgendwo verwendet, ne? Alle anderen machen meistens Flatpak. Hm. Und dann sollte man irgendwie dann können sie doch jetzt schon mal anfangen, irgendwie sagen, ja, okay, Snap war eine nette Idee, scheint sich nicht durchzusetzen, dann machen wir halt jetzt alle Flatpak oder keine Ahnung. Dieser Sonderweg geht einem echt auf den Zeiger.
Okay. Ja, schwierig. Ist auch irgendwie, du brauchst irgendwie für Snap brauchst du irgendwie einen Daemon, der läuft oder so.
Hm.
Dass du Pakete installieren kannst, muss halt ein Daemon laufen, was halt auch irgendwie.
Und scheinbar ist es auch nicht die schnellste Möglichkeit, nicht. Also steht hier in dem Artikel, glaube ich, auch drin, dass länger dauert, ein Snap-Paket, also Firefox als Snap-Paket zu starten, als Firefox so zu starten. Und das ist halt auch doof irgendwie.
Ja,
ich weiß nicht, warum sie da jetzt so pushen. Keine Ahnung, vielleicht hat ja irgendeiner der Hörer da immer Insights. Ich finde es schwierig.
Schwierig.
Gut, also Tote der Woche, ich weiß jetzt nicht, ob Firefox da der Tote ist, ob Canonical
oder
der
Canonical
Tote
ist. Aber wir sagen es ja auch, das kann dann jeder für sich entscheiden. Das ist ja quasi.
Ja. Es wird auf jeden Fall, Ubuntu wird mehr und mehr so ein Snap-Laden. Ich bin nicht glücklich über die Entwicklung gerade. Gut. Kommen
Hört
wir
auf
zum
damit.
Untoten der Woche.
Aha.
Hatten wir das nicht schon mal?
Jetzt muss ich Kontrolle drücken. Okay, perfekt. Ja. Jetzt sind wir wieder in line.
Hatten wir das schon? Ich war mir nicht so ganz sicher.
Nee, das hatten wir noch nicht. Aber ich dachte,
wir hatten es vielleicht auch schon ähnlich. Wir hatten vielleicht auch schon die Ankündigung.
Ja, dann hatten wir die Ankündigung.
Es ist auch schon lange irgendwie tot eigentlich, und zwar hier, SCP. Wir benutzen,
SCP hat
wir
schon
nicht
mal drüber geredet, oder?
Ja, wir hatten
genau
drüber geredet, dass sie irgendwas deprecaten wollten oder so. Und jetzt haben sie
es
gemacht.
Genau, und es ist halt im Commit und es ist halt noch da, aber es wird jetzt halt standardmäßig das SFTP-Protokoll benutzen.
Mhm.
Und also du kannst das Protokoll wird aktuell auch noch, aktuell switcht nur der Default, das heißt, wenn du das alte Protokoll
aus irgendeinem Grund besser
haben möchtest,
fandest, oder?
Genau, weil das irgendwas anderes gemacht hat, was du brauchst, kannst du das immer noch, ich glaube, -O oder so.
Ja. Das aber Flag. Wenn du sowas hast, dann hast du ja auch dein Gerät schon seit 100 Jahren nicht mehr geupdatet, von daher ist auch egal.
Genau.
Ja,
genau.
Gibt's. Soll's geben.
Ja.
Aber ja, kommt halt und
ja, schön.
Ja.
Geht mal wieder.
Gute Sache, ist jetzt endlich drin. Also sozusagen untot, weil mit SFTP hat es sozusagen ein neues Leben.
Mhm.
Sehr schön.
Genau. Und wenn euer SCP auf euer Krepel uralt Linux nicht mehr funktioniert, dann ist vielleicht darum.
Dann wieder schnell das Update rückgängig machen, was ihr da aus Versehen gemacht habt nach irgendwie 10 Jahren.
Genau.
Kommen wir zu den News.
Ctrl J News. Yo. Geil.
Ja, Let's Encrypt hat irgendwie gesagt, sie sind voll geil.
Ist ja auch so.
Genau. Genau. Die haben ihre 2 Billionen Zertifikate.
Milliarden.
2 Milliarden, oder? Nicht 2 Billionen. Das ist quasi das nächste Level.
Also entweder sagst du 2 Billionen oder sagst 2 Milliarden.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Große Zahl.
Was weiß ich?
Was weiß ich? Viele Zertifikate. Let's Encrypt.
Ja.
Let's
go. 2 Billions. Ja. Sure. Okay. Finden wir gut. Und ich glaube, letztes Mal haben wir darüber geredet, ne, dass natürlich
blöd, es Alternativen gibt.
Es sollte nicht nur eins geben. Gibt mittlerweile Alternativen, finden wir auch gut. Mhm. Aber finden wir natürlich auch geil, dass da so ein Open-Source-Ding jetzt irgendwie die Welt mit erobert hat, sozusagen. Jo.
Genau.
Travis CI, die gibt's noch? Ich dachte,
ja,
die wären auch
die
schon
gibt's
tot.
Noch. Ja, ja.
Die sind doch extra da weggewandert, weil die irgendwie plötzlich Geld wollten.
Genau, die sind ja gekauft worden und da haben wir damals schon gesagt, zuerst eigentlich fertig. Und wenig überraschend, also viele sind auch. Aber wenn ihr immer noch bei Travis CI seid, hier gibt es einen weiteren Grund, warum ihr eigentlich schon lange wegmigrieren solltet. Und zwar hat sich herausgestellt, sie haben ein Security-Problem gehabt. Und zwar haben sie die Secrets, also man kann ja bei so CI-Software normalerweise halt irgendwie in der Form hat man so ein Secrets-Management, weil man beispielsweise am Ende des Build-Prozesses sein Debian-Paket in irgendwie ein Up-Repo pushen möchte und für das muss man sich dann halt irgendwie beim Up-Repository authentifizieren mit irgendwie Usernamen oder Passwort oder in Key oder irgendwas. Und dafür gibt's halt so einen Secret Store. Und eigentlich wäre noch cool, wenn diese Secrets halt dann nicht accessible sind für alle Leute.
Ja, wenn sie quasi Secret wären, das wäre
genau
nice.
Darum heißen sie normalerweise Secrets.
Ja.
Sonst würden sie Publics heißen.
Genau.
Korrekt, ja.
Und hat sich halt rausgestellt, war nicht so secret, wie es sein sollte und es hat also ein Fehler da im Tool hat es dann halt erlaubt, dass man diese Secret Environment Variablen, also Signing Keys und Credentials und irgendwelche Tokens rauslesen konnte.
Seit wie lange?
Ja, das ist das nächste Problem. Ihr Disclosure dafür war schwierig bis schlecht. Das hat irgendwie, ich glaube, Monat. Ja, vermutlich. Ne?
Hoffentlich nicht nur peinlich, sondern ja. Sie haben gleich was dagegen gemacht und sind jetzt im Boden versunken.
Okay.
Es hat irgendwie, ich glaube, knapp einen Monat oder so. Vielleicht zwei
Wochen.
Warum
sind die nicht der Tote so. Woche? Was ist das für ein Quatsch, bitte?
Weil sie halt nicht tot sind, das halt leider.
Ach so, und die sind immer noch da.
Es sind irgendwie immer noch da. Hier, 3. bis 10. September konntest du alle Public Travis CI Repos, konntest du alle Secrets auslesen.
Puh. Das ist ja schon mal eine Ansage.
Das schon. Ja.
Schon doof irgendwie.
Und irgendwie, ja, nachdem dann, ja genau, und dann haben Leute halt gesagt, ja, ist irgendwie doch scheiße, wenn das geht. Und dann haben sie es dann irgendwie silently gefixt, aber keine, also irgendwie nichts gepublished, kein Report, kein Postmortem, keine Warning an die User geschickt oder so, dass sie vielleicht mal Secrets rotieren sollten oder so. Sie haben es einfach silently gefixt. Sagst du, ja, ist jetzt gut.
War ja schon immer so.
Ja.
Okay, fuck. Das ist echt doof.
Das ist echt uncool. Und ja, also wenn ihr noch Travis CI irgendwo ein Projekt habt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das irgendwie auf dieses GitLab Actions, dieses GitHub Actions, nee, auf GitLab heißt es anders, ne?
GitLab CI, ja.
Genau, GitLab CI. Wenn ihr auf GitHub seid, gibt es dieses GitHub Actions, gibt irgendwie bestimmt auch noch andere CI-Dinger,
Circle,
die extern
Circle
sind.
Circle CI sehe ich öfter mal noch, habe ich aber nie benutzt.
Genau.
Drone.io, oder?
Keine Ahnung, kann sein. Aber Travis ist halt einfach nicht mehr. Das halt.
War es über, es war ein Jahrzehnt, oder? War es ein Jahrzehnt?
Ja.
Fast ein Jahrzehnt. War halt
das der Ding. De facto Standard für echt lange, aber das halt.
War, glaube ich, auch ein Projekt aus Berlin, ne? Die an der Berliner
Firma. Aber eben hatten wir auch, dass verkauft wurde.
Ja. Nicht alles, was aus Berlin kommt, ist gut.
Echt nicht?
Nee.
Doch.
Zum Beispiel Abfall.
Döner. Abfall aus Berlin ist gut. Super gut.
Ja, es gibt, ich habe auch nicht gesagt, dass alles schlecht ist, was aus Berlin kommt. Aber ich denke, das ist gut gemischt.
Ja.
Man muss da schauen, was man jetzt gerade aus Berlin bekommt. Und jetzt aber auch nicht mehr aus Berlin. Das ist ja auch das Ding. Das ist ja, so,
ja, wo gehören ist die ja nicht dazu?
Wer? Was?
Travis. Wie heißt die Ach Firma? So. Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Irgend so eine.
So eine Bude.
Ja. Irgend so eine komische Firma halt. Irgend so eine große Konsortium, die so einen Scheiß machen.
Okay. Aber wahrscheinlich irgendeine Venture-Kapitalfirma oder eine.
Ja. Oder, Itera.
Itera.
Glaube ich.
Sagt mir nichts. Itera. Kenn ich. Aber gut ist auf jeden Fall das, was demnächst wieder anfängt. Im Oktober, wie jeden Oktober. Nämlich?
Weiß nicht.
Oh, Oktoberfest.
Oktoberfest. Ach, Mensch. Ich hab jedes gedacht, Jahr. Wir reden jedes Jahr darüber.
Das stimmt, ja. Aber ist auch jedes Jahr gut. Das darf man nicht vergessen.
Doch, siehe, genau. Deswegen sage ich ja. Nachdem wir jetzt hatten, was nicht so gut ist, haben wir jetzt wieder was Gutes.
Ach, Gott sei Dank.
Oktoberfest. Könnt ihr wieder mitmachen. Könnt ihr euch registrieren. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir auch irgendwas reinstellen und richtig taggen.
Ich glaube, ich habe das richtig gemacht. Klares vielleicht. Was auch interessant ist, sie schreiben auf der Webseite, dass dieses Jahr auch GitLab wohl irgendwie gehen soll.
Okay. Ah, okay. Das ist doch gut. Also, GitLab.com. Also GitLab.com, die.
Ja. Ja, es gibt ja diese gehostete GitLab-Instanz, genau. Wo auch einige Open-Source-Projekte drauf sind.
Na, nicht nur einige, viele. Nachdem Microsoft
viele. Ja.
GitHub gekauft hat, sind viele dahin gegangen.
Ah ja, stimmt, ja.
Genau, und ich habe noch nicht gesehen, wie es genau aussieht mit, wieder Tags oder, aber ich nehme mal an, man muss wieder diesen Hacktober Festtag entweder an Issue oder an Merge Request oder aufs Repo allgemein machen, dass sie zu diesen dass sie dazu zählen zu diesen 5 Contributions, die man machen muss. Mhm. Womit sie ja dieses Spamming-Problem ein bisschen reduzieren wollten.
Genau.
Was schon eine gute Sache ist. Aber Leute könnten auch vielleicht einfach nur sinnvolle Contributions machen. Da müsste man nicht so Dinge tun.
Ja, tolle Idee.
Wäre natürlich schön, ist er natürlich ein bisschen naiv. Ja. Aber was man ja auch sagen könnte, ist ein bisschen naiv, aber tatsächlich passiert ist, hier WhatsApp macht tatsächlich was für Sicherheit. Ja. Und zwar gibt es jetzt die Option, dass du deine Chat-Backups in der Cloud encrypten kannst.
Okay, das heißt, wenn du sie in die Apple Cloud oder sonst was hinlegst.
Genau. Also WhatsApp erlaubt dir ja hier, du kannst ja irgendwie Backups einstellen.
Ja.
Und diese Backups kannst du dann auch direkt auf Android halt in die Google Cloud, in dein Google Drive. Oder es ist halt nicht im Drive direkt, aber halt so im Prinzip auf deinem Google mit dem Google Account oder halt bei Apple auf die iCloud deine Backups machen. Das Problem ist halt, bisher waren die halt unencrypted und dann hast du halt irgendwie ein Problem. Du hast zwar irgendwie ganz okay End-to-End-Encryption in WhatsApp, aber deine Backups liegen halt, also deine ganzen Chatverläufe liegen halt unencrypted auf dem Google-Server oder vom Apple-Server. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof.
Ja.
Und darum gibt es jetzt die Möglichkeit, diese zu encrypten.
Ja,
und
nice. Das ist gut.
Ja. Und Leute, die sich das irgendwie so ein bisschen angeschaut haben, ist irgendwie, also ich habe nichts gesehen von, dass sie das schlecht implementiert hätten oder so. Also es scheint wohl tatsächlich auch sinnvoll implementiert zu sein und du, es ist halt optional, du musst halt ein Opt-in. Ja. Und du hast dann halt dein Key lokal und
ja, das stellt dann Leute, die irgendwie ihr Telefon wechseln und dann nur das Backup einspielen wollen, wieder vor irgendwelche komischen Probleme, aber
die müssen halt ihr Passwort abkopieren oder so.
Genau, darum ist es halt ein Opt-in, ne? Ja. Also die Leute, die sich damit auseinandersetzen und denen das wichtig ist, kannst du es halt haben und dann musst du halt irgendwie dein Passwort haben und keine Ahnung was. Und für alle anderen Leute, denen es egal ist, ist halt egal, ist halt unencrypted in deiner Google Cloud oder so oder in iCloud und dann, ja, ist halt so.
Ja.
Aber es scheint so, als hätten sie das ganz ordentlich gemacht und das ist doch eine coole Sache.
Ja, das ist cool.
Das ist, eigentlich erstaunlich, also im Vergleich zu Telegram oder so, was sicherheitstechnisch ja auch eher schwierig ist, machen sie bei WhatsApp tatsächlich erstaunlich gute Dinge.
Mhm, aber für mich zu spät.
Ja, ja, also ich meine natürlich vermutlich für viele viel zu spät und es ist halt trotzdem und bei Facebook und so ist schwierig, aber ist trotzdem cool zu sehen, dass es halt irgendwie ja Messenger gibt, die das tun.
Wo tatsächlich solche Sachen noch nachgeliefert werden und es nicht einfach fertig ist oder irgendwie 3 Smileys mehr gibt oder so. Genau. Ja, das ist cool.
Das schon ein cooles Feature, also
Plus eins, da endlich kann mal was Gutes sagen. Von WhatsApp, finden wir gut.
Genau.
Was nicht gut ist, aber dafür trotzdem irgendwie lustig ist. Es gibt jetzt Linux Malware für Windows. Ja, ich gelesen, da ich gedacht.
Full Circle.
Finde ich sehr geil. Ja, also, echt. Eigentlich ist doof, aber auf der anderen Seite ist es auch so, puff. Ja. Gibt wohl in der freien Wildbahn Linux Elf Binaries, die Windows-Systeme über die Windows-API angreifen. Also du musst dieses Windows-Subsystem für Linux installiert haben und dann, ja, okay, ich meine, du musst immer noch den Virus oder das Ding da selber runterladen und ausführen. Ich meine, so blöd muss man erstmal sein, aber ist halt so. Dann greift dich das Ding an und haben halt rausgefunden, weiß nicht, irgendeine Firma oder Forschergruppe oder wer auch immer hat rausgefunden,
dass amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden.
Ja, genau. Ja, stimmt, so hätte ich es formulieren müssen. Mist. Okay, also amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass so gut wie kein Virenscanner unter Windows das Ding blockieren, weil, naja, haben sie halt, denken sie halt nicht dran, dass dieses Linux, was da so mitläuft, zufällig auch ihr das Windows angreifen könnte. Ja, ist also keine Theorie mehr.
Mhm.
Sollte man jetzt aufpassen, wenn man so einen Scheiß macht.
Gängige Praxis.
Dass das passieren könnte, ja.
Ja. So praktisch. Und damit ist Linux auf dem Desktop angekommen.
Nee, Linux-Viren sind auf dem Desktop angekommen. So.
Nur ja, wir sind Linux, genau.
Linux, wir. Wir sind Linux. Linux sind wir.
Ja, finde ich gut. Endlich sind wir auf dem Desktop.
Ja, finde ich, ja, doch. Plus eins und Like von
mir. Ja, würde ich sagen. Aber noch.
Das Jahr von Linux Viren auf dem Desktop.
Ja, sehr schön. Ja. Was haben wir sonst noch für gute Dinge?
Das nächste ist auch nicht gut. Ich weiß gar nicht, was
das ist. Ist auch nicht gut.
Nee,
warte, haben die meine Farbe schon?
Nee, oder? Ja, nee, es ist dein, also müsste deine Farbe sein.
Ah, oh mein Gott, doch.
Genau. Ich habe es kopiert. Deswegen kannst du was dazu erzählen. Das ist auch genau, so wie dieses Linux-Windows-Ding. Deswegen passt es dahin.
Mhm. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, es gibt eine Schwachstelle in einem weiß nicht, Netzwerk-Management-Daemon würde ich es jetzt nennen.
Von
der
Azure Linux?
Der in Cloud-Deployments verwendet wird. Most notably Microsoft Azure, die Microsoft Azure Cloud. Wenn du da quasi so ein Standard-Deployment klickst, dann hat es diesen magischen Daemon installiert. Und der hat eine Remote-Code-Execution-Schwachstelle.
Yay.
Und zur Zeit des Schreibens war es so, dass mindestens 15.000 Azure-Server, die so im Internet rumgurken, diese Schwachstelle den Angreifern angeboten haben.
Super.
Ja. Also es ist etwas.
Ist das größeres. Das Azure Botnet?
Das ist quasi Azure, Microsoft Azure Botnet, genau.
Ja, ja. Du kannst dir einfach ganz viele Gratis-Instanzen bekommst du da. Kannst einfach connecten, hat hier so eine API, wo du Remote Code Execution machen kannst und kannst damit machen, was du willst.
Mhm, genau, dann ist es quasi Cloud für alle.
Ja, Cloud für alle.
Oder auch kurz Cloud Computing.
Ja.
Das hatten wir bestimmt schon mal als Sendungstitel. Ne?
Das haben wir schon ganz oft.
Ganz,
das Schöne ist, oder das Tolle ist, Microsoft sagt natürlich, sie helfen nicht und ihr müsst euch selber updaten. Drum kümmern. Also, wenn ihr eine Linux Azure Instanz habt, dann solltet ihr dringend Updates einspielen.
Genau, also ganz konkret geht es um den OMI Client Open Management Infrastructure. Hört sich nach was sehr generischem an, aber ich glaube, es gibt es nur bei dem Azure-Zeug.
Genau, das ist nur Azure. Ja, ja.
Steht hier also, sie haben es total Open Source und Management genannt und so, aber.
Open Source Remote Configuration Management Tool, but developed by Microsoft.
Mhm, genau, for Microsoft, by Microsoft. Genau, und die müsst ihr updaten und wenn man das nicht macht, dann wird man halt weggepumpt. Also das ist jetzt schon echt sehr, sehr kritisch einfach. Ja, es ist, und auch der Exploit, das ist so, das ist einfach echt bescheuert. Ja, du hast quasi eigentlich so einen Authentication-Mechanismus, aber dieser Authentication-Mechanismus greift für alle Sachen, bis auf Execute Shell Command.
So praktisch.
Und das ist quasi das eins, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber es ist quasi das eine Kommando, was du ausführen kannst, ohne dass dein Authentication Header geprüft wird. Mhm. Und das ist einfach echt super bescheuert. Ja, es ist.
Ja. Ich finde das gut. Ich glaube, das ist ein Feature.
Ja, und es läuft natürlich auch als Root und alles. Also, das ist
ja, klar, quasi
super halt Premium,
wie man es halt so erwartet.
Ja. Jetzt die interessante Frage: Wäre das mit Snappack besser oder schlechter?
Mit Snappack, genau.
Ja, wäre besser.
Echt? Bestimmt.
Bestimmt.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es ist. Also bei den meisten Dingern ist es doch so, dass es dadurch gekapselt ist. Also bei Snap, Flatpack und so. Die sind doch dann deswegen extra nochmal vom System gekapselt, ne?
Ja, aber das Problem ist, Netzwerk einstellen.
Das Problem ist hier, der Service wird vermutlich dann trotzdem aus diesem Snap weitreichend ausbrechen müssen können, sonst, um seine Funktionalität zu erfüllen, und dann bist du wieder genau gleich weit.
Ist auch gefickt.
Genau. Ja. Also eins von den Features ist Automatic Updates, eins ist Automation, Log Analytics, Configuration Management. Das sind alles so Sachen, die hören sich eher nach was quer, also quasi, wo man mehr Rechte benötigt an.
Ja, und ich meine, Snap hat irgendwie dieses Auto-Update-Zeug, aber das kannst du halt mit Apt auch haben.
Ja.
Ist halt.
Mhm. Ja. Unintended Upgrades. Sehr gut.
Ja.
Unbedingt anrichten,
genau.
Wenn ihr die schon habt.
Dann habt ihr diese Probleme auch nicht. Dann updatet eure Kiste halt selber.
Genau. Verstehe gar nicht, warum es, wenn das dieses Feature des automatischen Updates hat, warum kannst du es nicht einfach machen? Also, wo kannst du dich nicht einfach selber updaten? Das ist ein Quatsch.
Das kann schon, aber du musst
es will nicht. Halt
vermutlich trotzdem sagen. Es will nicht, genau.
Nein, dieses Feature muss noch länger aktiv bleiben.
Genau.
Ja, genau. Das müssen Sie
der Quatsch sein.
Hier ihr Amazon Botnet abstellen, wenn das alle einfach updaten. Das ist schon uncool.
Yep.
Amazon?
Microsoft.
Azure. Microsoft. Azure. Das ist alles das
Gleiche. Ja, also diese eine von diesen großen Clouds da.
Ja, genau. Ich diskriminiere hier nicht nach Cloud.
Oder wenn, dann alle.
Ja, oder alle.
Gut. Ja, schön. Also wenn ihr das Zeug habt, dringend updaten. Sonst hat noch jemand hier ein Update in der Batterieentwicklung?
Aha.
Anscheinend. Und,
ja, und zwar ziemlich krass eigentlich. Die haben hier wir hatten ja das vorletzte Sendung über dieses Fitness-Variable-Ding sie von Whoop gesprochen.
Whoop.
Und die Firma dahinter, oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es die Firma hinter Whoop selber ist, aber auf jeden Fall, Whoop gibt es eine neue Version, irgendwie 4.0. Und was interessant an dem ist, die haben da einen neuen Akku drauf. Und der Akku ist halt irgendwie, ich glaube, was sagen sie da? Ich glaube 17% besser.
Ja.
Und sie haben hier neue, Batterietechnik entwickelt und möchten das jetzt halt irgendwie größer. Genau, die Energiedichte ist um 17% erhöht worden. Und normalerweise aktuell befindet sich halt der Fortschritt in der Energiedichte eher so in, ja, um einige Prozente und halt nicht, ja, 17% ist halt ziemlich viel. Und sie möchten diese Batterien jetzt halt hochscalen und ja, vielleicht kommen da bessere Auto- und Laptop-Batterien bei rum. Und das wäre natürlich schon geil.
Okay.
Weil wer sagt Nein zum Laptop, der plötzlich halt irgendwie länger hält?
Ja, 70%. Twitter ist kaputt. Ich weiß nicht genau, wen es jetzt gerade interessiert, aber kamen gerade irgendwelche Error-Messages im IRC, dass die Bots ihre Nachrichten hier mal abholen können.
Oh no.
Yeah. Oh no.
So sad.
So.
Hören Sie live, wie Twitter kaputt ist.
Genau, okay, machen wir weiter.
Und next.
Genau, also das heißt.
Ah, genau, außer ihr wollt was noch zu Batterien.
Wie viel? Sagen. 17% hast du gesagt?
17% mehr Energiedichte.
Okay. Also 17% mehr Platz auf der gleichen.
Genau.
Denkst, 17% ist viel, oder?
Was hat sich jetzt ja, genau, 17%. Also normalerweise ist halt irgendwie so ein paar Prozent pro Jahr. Also so 1, 2, vielleicht 3%, vielleicht 5% mehr. Und ja.
Also jetzt müssen wir mal schauen, was wirklich ist.
Genau, die Frage ist auch, das sehe ich da nicht. Also sie behaupten das, dass sie das da hochscalen können und so. Für zum Beispiel Autobatterien. Aktuell ist das natürlich so eine kleine, also dieses Variable, dieses Whoop 4 ist ja, das ist halt so ein Armband. Mhm. Das ist halt eine super kleine, das ist eine super kleine Batterie drin. Aber sie behaupten, dass sie das auch für große Batterien, also für sowas, was du dann in dein Auto packen kannst und dann sind 17% natürlich auch echt viel. Wobei, fairerweise, man natürlich auch sagen muss, 17% mehr in so ein Variable ist natürlich auch geil, wenn du dein Variable vielleicht irgendwie nur alle 2 Wochen laden musst oder alle 4 Wochen oder weniger laden ist natürlich mehr gut.
Naja, klar. Immer.
Genau.
Und also, was viele vergessen, wenn du mehr Akku hast, dann hast du mehr Akku, also Verlust, also kannst du mehr Akkuverlust ausgleichen. Das heißt quasi, nach 3 Jahren hast du halt nicht mehr so viel Akkulaufzeit normalerweise, aber wenn du einfach einen größeren Akku hast, dann geht's halt immer noch gut. Deswegen niemals quasi gerade so, was man jetzt braucht, sondern einfach immer schauen, was der Akku dann so in 2 Jahren oder in 3 Jahren noch ab kann. 60%, 70%, wenn das immer noch reicht mit dem neuesten Akku, also 30% weniger, dann wäre schon gut. Ja. Also speziell so bei solchen E-Scootern und so, da ist immer Akku mehr gut. Immer.
Genau. Ich glaube, niemand sagt Nein zu längerer Akkulaufzeit.
Ja.
Egal bei was mit Akku
betrifft. Selbst wenn es ein bisschen schwerer wiegt, aber es ist halt einfach immer das, was am Ende dann fehlt. Ja.
So, finden wir gut.
Ja, sehr gut.
Wo wir gerade bei Batterien und so waren, jetzt nichts zu Batterien, aber Blast from the Past sozusagen. Wir haben ja letztes Mal über die Tracker geredet und mir hat jemand gesagt, dass es nicht nur dieses Xiaomi Mi Band 5 gibt sozusagen, was der eine Felix hatte. Es gibt auch von Amazfit das Band. Ich habe gedacht, das ist ja beides Xiaomi, das ist beides dasselbe, aber nee, das ist tatsächlich ein Unterschied. Ich kann jetzt euch nicht sagen, welches besser ist. Manche Leute finden das eine besser, manche Leute finden das andere besser.
Krass. Was ist das denn für eine Welt, wo sich nicht alle einig sind?
Ja.
Was soll das denn bitte?
Gibt es auch Leute, die beides doof finden?
Bestimmt.
Oder beides
gut?
Nein.
Oder sich nicht entscheiden können?
Nein, die gibt's nicht. Amazfit, also ich hatte ja die Amazfit Bip-Uhr. Und davon gibt's halt auch, machen auch, wie gesagt, so Fitnessbänder. Wahrscheinlich soll es so ein bisschen das höherpreisige Format sein von den Xiaomi-Dingern. die App ist wohl besser, die man so auf sein Telefon laden kann, wenn man nicht so eine Open-Source-App verwenden möchte. Preis nimmt sich jetzt auch irgendwie nichts. Also hier beim einen ist mal $5 oder Euro billiger als das andere oder mal teurer. Nur als Info noch dazu,
ja.
wo wir gerade wieder, wo das gerade nochmal Thema war über Batterien und so. Also könnt ihr mal gucken. Also es ist beides Xiaomi, aber unterschiedliche Aufmachung, unterschiedliche Apps.
Ja, warum nicht, ne?
Ja, ich weiß nicht, Xiaomi scheint so viel Geld zu haben, dass sie sich selber noch zusätzlich Konkurrenz machen. Wie gesagt, ich ging letztes Mal davon aus, dass wir über dasselbe Band reden. Ich hatte tatsächlich da ich die Uhr davon hatte, gedacht, das wäre genau dieses Band. Die sehen auch echt extrem ähnlich aus. Also es ist Wahnsinn, dass die echt beide unterschiedlich sind. Das
von Amazfit gibt es auch so ein, nicht so eine Uhr, sondern so ein nur Tracker.
Ja, genau.
Dingsy?
Ja. Amazfit Band 5 und Xiaomi Band 5 zum Beispiel. Die sehen beide extrem ähnlich aus. Sie haben aber andere Apps. Der eine hat vielleicht den einen Sensor mehr als der andere. Kannst du mal gucken. Wie gesagt, ich habe letztes Mal gedacht, das wäre das Gleiche, aber ich wurde eines Besseren belehrt, das hier jetzt noch einfach als verspätetes Blast from the Past.
Ich habe hier noch mal das erstbeste YouTube-Video in die Shownotes gepackt von einem Video, was irgendwie sagt, Xiaomi Band 6 versus Amazfit Band 5.
Mal die beiden 5er-Versionen vergleicht, gewinnt wohl das Amazfit Band, weil es irgendwie ein paar Sachen mehr hat. Wenn man jetzt die 5er mit der 6er-Version vergleicht, gewinnt wieder Xiaomi. Also, keine Ahnung.
Ja. Who knows? Es gibt Fitness-Tracker von
Xiaomi. Keine Ahnung.
Ja.
Welche ist es denn für kleinere Arme?
Für mich sehen die gleich aus.
Weiß nicht, jetzt auf diesem YouTube-Video, da werden die so nebeneinander gehalten.
Ah Gott. Ja, also ich glaube, das ist ungefähr das Gleiche. Also ich glaube, das nimmt sich nicht so viel.
Ja, also bei dem einen, bei dem, egal.
Ja, keine Ahnung.
Schwierig.
Ja, keine Ahnung. Und welches
deswegen
ist teurer?
Gehe ich doch davon aus, dass wir letztes Mal über dasselbe geredet haben. Aber wie gesagt, ich kannte nur Amazfit und wusste gar nicht, dass Xiaomi auch nochmal extra Sachen herstellt. Das ist echt witzig. Naja, gut. Sorry. Ich wollte es nicht
reinchecken. Nee, alles cool. Das ist gut zu wissen, dass da quasi noch mehr Auswahl gibt.
Genau. Das könnt ihr euch noch länger
damit auseinandersetzen.
Genau. Oder ihr kauft hier das neue Whoop 4, was irgendwie jetzt diese tolle Batterie drin hat.
Nee.
Also es gibt ein paar Sachen.
Und super viel kostet.
Ja, nee, machen wir nicht.
Super teuer.
Nee, doch. Also man kann sich das mal alles überlegen, aber jeder hat halt andere
Prioritäten,
genau. Die wichtig sind. Zum Beispiel, wenn man gerne ein Display haben möchte, dann wäre es gut, eins zu haben.
Dann wäre es natürlich doof.
Also, wenn man zum Beispiel wissen will, wie spät es ist, dann kann man das zum Beispiel auf diesem einen Ding nicht sehen.
Das ist tatsächlich so, ja. Das ist tatsächlich ein Problem, wenn du auf dem Nicht-Display was anschauen willst. Das
außer scheiß mit einem Edding drauf, aber musst halt immer wieder nachziehen. Ja, also.
Ja, das ist auch doof.
8 Jahre Hass.
Genau, 8 Jahre Hass.
So das viel war Hass.
Nur,
das nur, Hass nur im Internet, oder was? Das?
Ja, Hass im Internet, genau. Erst 8 Jahre. Vorher war alles friedlich und jetzt die letzten Jahre, 8 Jahre war Hass.
Ja.
Und zwar ist es natürlich der Home Assistant.
Mhm.
Und den gibt es jetzt seit 8 Jahren.
Cool.
Ja.
Das heißt,
das ist schon ganz schön lange her.
Das ist echt schon lange.
Ja, obwohl es mit Python eigentlich das ist, was mir lieber liegt, habe ich ja trotzdem mich auf Open Hub. Sorry.
Aber das war nur vorher da, oder? Das war der
OpenHub war ein bisschen vorher da, ja.
Ja,
und war zu dem Zeitpunkt, als ich mir das angeguckt habe, einfach einen Tick weiter vorne, insbesondere mit den Sachen, die ich halt benutzt habe. Und dann kommt wieder dieses alte Leute-Thema, wenn man sich mal an irgendwas eingearbeitet hat, dann will man nicht
mehr
wechseln.
Wenn man schon sein Deployment drauf hat, ist halt einfach viel
egal. Also fertig.
Und deswegen habe ich halt keinen Hass, sondern OpenHub.
Mhm.
Das ist halt so.
Ist auch gut.
Ist auch in Ordnung.
Gibt es auch. gibt es bestimmt schon bald 10 Jahre.
Ja, ich glaube. Ja.
Oder?
Ja, garantiert.
Weiß man nicht so genau.
Bin ja jetzt auch immer noch nicht auf die neueste. Ja, 2010. Also mehr, 11 Jahre.
Fast schon 11 Jahre.
Genau. Ja, mehr als 11. Ja, nee, stimmt nicht. Ja, egal.
Doch, hier, Initial Release 2010.
Ja, genau.
Sind 11 Jahre.
11 Jahre.
Ungefähr, plus, minus.
Ja, genau. Finde ich gut. Und dann ESP, Home, auch was Neues.
ESP, genau.
ESP Home.
Ähnliche Kategorie und hier, der andere Felix hat ja gesagt, hier, er nimmt immer ESP Home.
Klar.
Und da gibt es jetzt auch eine neue Version.
Mhm.
Und die kann so zum Beispiel neue hier CO2-Sensoren. Und zwar, das habe ich da gelernt, es gibt wohl diese T6613 und 15.
Okay.
Das CO2-Sensoren.
Kannst du noch was richtig Cooles Neues, wo man sagte, wow, krass, das ist echt cool.
CO2-Sensoren sind schon geil.
Ja, schon, man muss halt auch dann einen kaufen.
Ich hab
das konnte davor auch schon CO2-Sensoren. Das kann jetzt nur mehr, oder? Mehr.
Genau. Das ist jetzt halt nochmal ein anderer, der irgendwie supported ist. Und ich meine.
Mehr ist gut. Mehr ist mehr gut.
Mehr ist mehr gut, genau. Irgendwie Partikelsensoren, irgendwie IKEA-Zeug. Ja, hier.
Doch, genau.
Die IKEA-Sensor.
Da gibt es quasi einen Luftqualitätssensor von IKEA jetzt. Und der ist quasi gut genug, dass er dir sagen kann, ob die Luft schlecht ist oder nicht so ganz schlecht, ja. Und das unterstützt er jetzt mit dieser ESP Home.
Der neuen Version. Genau. Genau. Also wenn ihr ESP Home habt, könnt ihr ja vielleicht mal updaten.
Genau, passend dazu ein bisschen vorgezogener Pick, würde ich jetzt sagen, habe ich für eine Feier habe ich für einen Kumpel auch eine Leuchtröhre gebaut, also RGB-Streifen um eine Röhre rum gewickelt und dann wird die quasi angesteuert, macht bunt. Und da habe ich ein Projekt gefunden, was ich vor ein paar Jahren schon mal gesucht habe und jetzt einfach quasi durch Warten fertig geworden ist. Nämlich nennt sich das Projekt WLED. Und das ist quasi so ein All-in-One, Beleuchtungsmanager für solche Leuchtstreifen. Dann nimmst du quasi so ein ESP8266 oder ein ESP32, wirfst dann dieses WLED drauf und dann hast du eine grafische Oberfläche und kannst irgendwelche Apps benutzen, um diese LEDs zu befeuern. Das macht auch direkt einen Access Point auf, wo du dich einloggen kannst und wo sich dann auch andere Leute einloggen können und ihre die Farben ändern kann. Es kann, weiß ich, 250 verschiedene Effekte, die dann halt auch entsprechend zu den Farben passen, die man dann auf der anderen einstellen kann. Und das ist alles in allem einfach sehr cool und es ist fertig. Also es hat echt gut funktioniert.
Fertige Sachen sind toll.
Ja, eine fertige Sache, direkt Beleuchtung für eine Party mit unglaublich viel Integrationsmöglichkeiten, die man alle bestimmt für verschiedene Sachen braucht. Aber ich habe es quasi gebraucht, dass man das Licht einstellen kann und dass man das Licht ändern kann. Und dafür hat es super geklappt. Okay. Deswegen da ein Plus eins und ein Like von mir für dieses Ding. Kannst auch mit U-Lights synchronisieren und Voice Control mit Alexa und Blink IoT und ach, was weiß ich, alles Mögliche. Ja, es ist so viel.
Und nice.
Ja, genau. Und wie gesagt, du machst es wirklich nur auf das, machst es nur auf den ESP drauf, machst an den richtigen Pin die LEDs dran und dann hast bist schon fertig, bist quasi schon ausgestattet.
Das ist schon fertig, ja. Das ist genau so, wie es funktionieren soll.
Genau. Und das war wirklich
fast
so.
Ein bisschen lame.
Ja, nee, ich habe das quasi eine Woche vorher so, oh shit, ich wollte das doch noch machen und dann habe ich das einfach gemacht, es hat funktioniert. Und was das für eine tolle Experience ist, kann ich gar nicht hier beschreiben, echt. Nur einfach Sachen macht, die funktionieren und man muss sich nicht so rumkrepeln oder irgendwie versuchen, was weiß ich, das selber zu schreiben oder irgendwas, ja. Sondern das ist einfach fertig.
Schön, genau. Schön. Ja, sehr geil.
Gut, dann kommen wir zum Kernel. Kernel-Lover.
Genau. Wie schon gespoilt hier. Und zwar das Realtime-Zeug ist vielleicht schon bald vollständig im Kernel.
Echt?
Weil,
was? Nach gefühlt 20 Jahren?
Nach gefühlt 20 Jahren. Aber hier jetzt mit der 5.15 kommen nochmal so knapp 120 von knapp 260 Patches
dazu
in Mainline rein.
Also mit RT meinst du Realtime-Kernel, ne? Das
genau, Realtime-Kernel, also das der Preempt RT-Patch.
Genau, irgendwann hatten sie schon mal einen größeren Teil davon reingenommen, ne? Aber alles ging nicht.
Genau, hatten wir auch und dann hat es immer noch, also irgendwann, also die Idee war ja immer irgendwie, dass das mal geupstreamt wird und dann war es aber halt ewig lang ein Patch, war es halt irgendwie nie so richtig und dann haben sie mal angefangen und dann ist mal ein großer Teil reingekommen. Ja, und jetzt geht's wohl wieder ein bisschen vorwärts mit 5.15, sodass du nachher vielleicht ja noch knapp die Hälfte der Patches brauchst, um ein Kernel halt in Realtime-Kernel. Ja.
Cool, das heißt, werden immer weniger Patches und irgendwann geht's einfach so.
Genau, und irgendwann ist es halt dann einfach nur noch eine Config-Option in deinem Linux-Kernel, wo du sagen kannst, so, ich hätte gern jetzt Realtime. Und dann kannst du es kompilieren und dann hast du Realtime. Das hast du einen Realtime-Kernel. Das ist schon eine gute Sache. Vor allem, wenn man einen Realtime-Kernel braucht.
Ja, ich meine, so für Audio- und Videozeug und so ist einfach, manchmal verwende ich es auch. Aber nicht mehr so oft wie früher. Ganz früher habe ich echt wegen Audio den Rechner nur mit dem Realtime-Kernel betrieben. Jetzt, ja, es ist, da ich keine Musik mache, sondern nur Audioaufnahmen, ist es halt nicht so zeitkritisch, ne? Dass man jetzt dann unbedingt einen Realtime-Kernel bräuchte, aber finde ich gut. Plus eins, like. Ja.
Und so Industriesteuerungszeug. Genau.
Das ist quasi der Haupt-Use-Case da an der Stelle.
Das ist, glaube ich, so der große Use-Case, ja.
Genau. Ja, weil aktuell haben die halt
so eine Maschine, die dein Herz aufmacht oder so, wenn das nicht klappen könnte, ja. Sorry.
Die Sache ist halt, aktuell haben diese ganzen Dinger halt irgendwie ein 2.6.32er Kernel mit den 5 Millionen Realtime-Patches und irgendwann können sie vielleicht einen neuen Kernel benutzen.
Mhm.
Mit nur noch der Hälfte von den Patches, die sie halt sonst brauchen.
Genau, das wäre schon cool. Geil. Ja. Oder halt irgendwie dieses ThreadX oder dieses ist das andere? Wind River oder so?
Ja, genau.
Oder hier VxWorks oder
VxWorks.
Hat sonst irgend so ein Krepel-Scheiß. Und wenn du dann Linux haben kannst, ich meine,
wie cool ist das?
Wer will nicht einen Linux-Kernel?
Ja.
Ja, genau. Selbst Microsoft wollte den unbedingt und jetzt werden sie darüber angegriffen.
Nicht in Ordnung.
Hast halt dann auch irgendwie Linux-Malware, aber ich meine, so ist das halt.
Ja. Linux-Malware in Realtime.
Mhm.
Auf Windows.
Geil.
Genau.
Das nehmen wir.
Ein Windows-Subsystem von Linux. Gehen da auch die Realtime-Patches?
Schon, oder?
Weiß ich nicht. Ich hätte gerne die Realtime-Patches auf meinem Windows-Subsystem von Linux.
Schwierig, würde ich sagen.
Na gut.
So,
aber nicht unmöglich.
Nicht unmöglich.
Nicht unmöglich. Unmöglich.
Genesis Library.
Library Genesis.
Was ist das? Was macht die?
Kennt ihr nicht? Library Genesis?
Nee, was tut die?
Dort kann man, weiß nicht, so technische Papers finden, unter anderem. Ist eine große digitale Bibliothek.
Was?
Eine große digitale Bibliothek im Internet.
Im Internet, PDFs. Genau.
PDFs im Internet.
Genau. Medium. Legal, also kommt öfter mal bei Torrent Freak, keine Ahnung. Das ist ja so ein Projekt halt. Ich habe gedacht, die kennt Library Genesis.
Nope.
Gar nicht?
Nee, noch nie gehört. Also, Okay. Also du musst echt mal, erklär mal, was, also, das IPFS, ja.
Ja, nee, das
okay.
Library Genesis ist da, wo man seit schon, warte mal, wie alt ist denn das Projekt? Wie alt ist denn Library Genesis? Jetzt muss ich kurz auf Wikipedia nachschauen.
Das ist bestimmt super alt.
Das Projekt ist since year. der Wikipedia-Artikel gibt da keine große Hilfe.
Weiß man nicht so genau.
bla 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 bla. 1990, 2012, Shutdown, 2008. Also mindestens 2008, sagt jetzt hier dieser Artikel, schnell konnte ich jetzt nicht lesen. Gibt es Library Genesis? Es ist ein File-Sharing-Based Shadow Library for Scholarly Journal Articles, Academic and General Interest Books, Images, Comics, Audiobooks and Magazines. Ja, quasi so eine File-Sharing-Seite eigentlich, ja. Wo du schon seit Ewigkeiten PDFs finden kannst und genau. Und halt anderes Zeug auch.
Ich habe erst an eine Linux-Library gedacht, habe gedacht, was soll diese
Genesis-Library sein? Deswegen bin ich jetzt ein bisschen lost, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es quasi Allgemeinwissen ist.
Ja, nee,
aber so kann man das immer wieder mal auf... kann man das immer wieder auffrischen. Das ist quasi, wie hieß denn dieses andere Teil, wo du jetzt so akademische Paper finden kannst?
Ja, hier, das ist archive.org, nee, aber halt mit X geschrieben.
Sci-Hub.
Genau, Sci-Hub meine ich. Sci-Hub. Genau. Ja, Sci-Hub ist das andere, ja. Nur, dass Sci-Hub ja relativ neu ist eigentlich vom Projekt her, ist Library Genesis schon ewig alt im Gegensatz dazu. Hieß früher Library.nu. Nee, das war auch schon ein Nachfolger. Library Genesis vorher, Runet. Ja, also schon ein altes Projekt. Und jetzt ist es wohl so, dass sie einen echten Use Case für IPFS gefunden haben, nämlich quasi ihre Wares besser zu verteilen. entsprechend jetzt Library Genesis im IPFS vollständig. Das heißt quasi, du kannst die Seite so verwenden und auch so durchsuchen, wie es mit Library Genesis ging. Also die war ja mal eine Zeit lang down, kam dann wieder und so. Und das ist jetzt mit IPFS deutlich schwieriger, das zu bewerkstelligen, wenn du diesem Projekt nicht so angetan bist. Genau, also quasi unzensierbar, wenn man so möchte. Ich habe jetzt hier mal nach Y Combinator verlinkt, wo man den Link zu dem eigentlichen Artikel findet. Weiß nicht genau, nicht, dass hier bei uns auch noch irgendjemand kommt und sagt hier, Böss. Weiß nicht genau, wie das da der aktuelle Stand ist. Genau, vollständig durchsuchbare Library auf IPFS-Basis. Eine coole Sache. Fand ich ein cooles Projekt. Genau. Bibliotheken Online hat hier jemand verlinkt.
Genau, wollte gerade sagen, der Mick hat gerade im Chat auch einen netten Link gegeben, können wir vielleicht auch noch mit in die Shownotes nehmen. So ein Chaos-Wiki, wo viele Bibliotheken verlinkt sind, eben,
da die du gerade gesagt hast. Sci-Hub, ja.
Ja, Projekt Gutenberg, also viele, wo man so PDFs, Bücher findet, die man sich runterladen kann. Mhm.
Finden kann, also wenn er jetzt ja, dazu genötigt werden sollte, sich doch irgendwelche Sachen fürs Studium zu kaufen von viel zu bösen Menschen und da kannst du es mit deinem Gewissen gar nicht vereinbaren, denen Geld zu geben, hast du da noch die Möglichkeit, andere Wege vielleicht zu finden.
Okay. Wir rufen hier nicht zu Straftaten auf.
Nee, können wir gar nicht.
Gut. Kommen wir zu den Themen, die können wir gleich überspringen, aber du musst trotzdem drücken wahrscheinlich.
Oh.
Und dann können wir vielleicht nochmal drücken, weil wir zum Mimimi der Woche kommen.
So viel Mimimi.
Ja. Oh, no.
Ich fange mal vorne an.
Fang mal an.
Ja, ich wollte an einem wunderbaren Donnerstag, Mittwochabend, wollte ich irgendwelche Computerdinge auf dem Server machen, wo auch der Mirror von dl-binärgewitter.de, also von unseren Sendungen, steht. Guck ich quasi drauf. Komplett, die Leitung komplett voll, ja. Irgendwie, keine Ahnung, bestimmt irgendwie 80 Megabyte die Sekunde fliegen da quasi von diesem Server ins Internet raus. Schau nach, was da los ist. Ja, zwei Bots, die halt irgendwie den kompletten, alle Binärgewitterfolgen graben gerade. Und zwar über einen längeren Zeitraum. Wurde ich dann quasi, weil ich ja noch was anderes machen wollte, habe ich entsprechend da jetzt Rate Limiting eingerichtet mit, ich glaube, 5 Requests pro Sekunde. Und das ist quasi immer noch schnell genug für alles Normale. für euren Bot müsst ihr halt schauen, dann, dass der ein bisschen langsamer macht, dann kommt er auch in die 5 Requests pro Sekunde. Das wäre ein bisschen mein Mimimi. Aber das sollte trotzdem ausreichen.
Hast du gesehen, ob sie irgendwie immer das Gleiche runtergeladen haben, nee, oder hab ob sie wirklich einfach einmal ein ganzes Archive gescrapt haben?
Ich weiß es nicht, aber es waren auf jeden Fall zwei, und es hat, also wäre es, glaube ich, nur einer gewesen, hätte ich es nicht mitbekommen, aber es war dadurch, dass es halt zwei parallel waren, war dann nervig genug quasi, dass er auf der Box da nichts mehr ging, weil die hat ja so drinnen Rost und der dreht sich dann halt, ja, also der kann halt auch nicht so viel schneller dann, als sein Ethernet vollgeht. Also es kam auch schon vom Netzwerkgeschwindigkeit war es halt schnell genug, dass die Platten da nicht mehr hinterher kamen. Genau. Deswegen, das war mein Mimimi. Oh, ich kann jetzt mal verlinken, was ich gemacht habe. Genau, jetzt auf der nächste.
Ha. Ich darf hier auch rumheulen. Hier, Grafana 7. Möchte ich mal anfangen. Rumzuholen. Und zwar baut das auf FreeBSD aktuell nicht mehr, weil es halt auf FreeBSD aktuell in Ports ist irgendwie noch 5.7.6 und es gibt halt also irgendwie die neueste 7.5er Version ist, glaube ich, irgendwie ab 7.5.14 oder irgend sowas, 7.5.10. Da gibt es einen Patch, aber der ist halt noch nicht Upstream, weil ja, ich muss sagen, ich finde es nicht so geil, wie sie das mit dem Bug-Tracker-Zeug machen. Also es ist irgendwie, es bräuchte jetzt, glaube ich, Feedback vom Maintainer oder halt irgendwie ein Timeout. Und das Timeout sind halt irgendwie so knapp einen Monat oder irgend so ein Scheiß.
100 Jahre.
Ja, nee, es ist schon nur irgendwie so ein Monat. Ja. War irgendwie doof, muss ich mich drum kümmern. Habe ich gedacht, so, ja, pff, okay, warum dann nicht gleich auf Grafana 8 gehen? Weil gibt's ja irgendwie, beziehungsweise sind ja schon irgendwie bei 8.1 irgendwas. Wäre ja mal Zeit, abzudaten. Eigentlich ganz gut, aber mit 8 oder 8.1, glaube ich eher, gibt es irgendwie keinen Support mehr für Unencrypted Storage von Passwörtern. Was eine gute Sache ist, weil, unencrypted Passwörter.
Nicht gut.
Vielleicht nicht so geil. Aber das heißt auch, du musst entweder das über CLI irgendwie selber migrieren, vom alten Passwortstore in den neuen, oder das Passwort bei deinen Data Sources halt nochmal neu setzen und nochmal neu speichern. Das wird halt irgendwie nicht automatisch migriert, das musst du halt selber tun. Hatte ich irgendwie das. Dann hatte ich wohl irgendwie der Config Path geändert, der Default Config Path vom FreeBSD Package. Wo ich dann auch zuerst mal ein bisschen dachte, so, hä? Weil ich habe halt irgendwie so ein paar Dinge umkonfiguriert mit irgendwie, wo meine SSL-Zertifikate sind und das standardmäßig nur SSL, also über HTTPS erreichbar ist und so. Und dann hat es plötzlich irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Da habe ich mir gedacht, so, hä? Warum jetzt nur noch über HTTP? Weil es halt irgendwie eine andere Default-Config genommen hat und nicht meine. Hm. Und dann habe ich noch herausgefunden, dass das eine Script hier, was ich hatte, wo ich gedacht habe, hier die diese Deploy-Location, wo die SSL-Zertifikate drin sind, ja, da könnte man irgendwie diesen Folder, könnte irgendwie die Permission 600 haben. Das heißt eigentlich nur, der User kann irgendwie Read und Write machen. Das funktioniert leider auch nicht so ganz, weil es halt sein kann, dass du da drin zum Beispiel in diesem Directory halt nochmal ein Subdirectory hast, was einem anderen User gehört. Und ja, meine Grafana-Zertifikate sind da halt im Extra-Folder. Und das funktioniert halt irgendwie auch nicht so gut. musste ich irgendwie auch anpassen. Hat irgendwie super, super viel länger gedauert, als ich wollte. Aber jetzt bin ich irgendwie auf Grafana 8.1 und es funktioniert alles wunderbar. Ja. Habe jetzt irgendwie nicht gesehen, was featuremäßig irgendwie krass neu ist in 8.1. Irgendwie nichts, was ich groß brauche, aber alles, was ich vorher hatte, funktioniert halt.
Das ist gut.
Darum.
Und deine Passwörter sind jetzt verschlüsselt oder so?
Genau, meine Passwörter sind jetzt, also mein Passwort zur Influx ist jetzt irgendwie verschlüsselt abgelegt. Was natürlich auch
cool ist.
Gute Sache ist. Mhm. Nehme ich gerne mit. Aber war ein bisschen mehr Hassle als erwartet. Zum Teil
also oft.
Selbst verschuldet, zum Teil halt irgendwie, ja, schwierig. Zum Teil FreeBSD-Problem, zum Teil halt irgendwie Grafana, Doku. Es, ja, kommt halt auch keine Warning oder irgendwas, sondern es ist halt einfach so. Das Problem zeigt sich dann halt zum Beispiel bei den Alerts, dass sie irgendwie nicht mehr connecten können. Was auch irgendwie interessant ist, weil die Dashboard selber zeichnet es noch. Da kann es irgendwie anders connecten, keine Ahnung. Weiß ich nicht so genau, habe ich nicht so ganz verstanden. Aber für die Alerts funktioniert es dann halt irgendwie nicht mehr, weil das nicht mehr aufs Passwort zugreifen kann. Und dann bekommst du halt ein Unauthenticated, weil das Passwort irgendwie leer ist. Ja, schwierig. Also wenn ihr da irgendwie noch Data Sources habt und migriert, ich habe das irgendwie verlinkt, gibt hier irgendwie ein Doku-Dingsy-Issue. Weiß ich nicht. Muss man dran denken oder muss man sich überlegen?
Ja, also es ist schon, Grafana 8 ist schon nice. Sonst so.
Ja, beziehungsweise die ja schon Probleme 8.1 nicht oder so. Genau. Ja, nee, sonst, meine, sieht schick aus, funktioniert.
Ja, ja, genau. Man muss halt ein paar Panels umstellen, aber ja.
Jo. Genau, natürlich irgendwie Plugins updaten, aber alle meine Plugins oder das eine Plugin, was ich irgendwie brauche, habe ich auch einfach gesagt, hier Upgrade, damit es signiert ist. War vorher noch nicht signiert und wird halt irgendwie aktiv weiterentwickelt. Konnte ich einfach updaten, hat einfach funktioniert. Das ist schon gut.
Dann OPEC. Klingt
sind irgendwie... Wir jetzt bei...
genau. OPEC-Bibliothek-Interfaces. Ja,
OPEC. Irgendwie...
Okay, ja.
Genau. Open Public SS Access Catalog.
Ah, Access Catalog.
Katalog. Ah, und ja. Öffentlich zugänglicher Online-Katalog von Bibliotheken.
Du hast es irgendwie mit Bibliotheken heute.
Andere Art von Bibliothek, nicht ganz so gutes Interface, würde ich sagen, ja.
Jetzt die einen waren die bösen Bibliotheken, das sind jetzt die normalen Bibliotheken, die. Das
sind die echten Bibliotheken, genau. Ja. Die haben, also die böse Bibliothek hat natürlich auch ein OPEC-Interface, was quasi diese Suchmaske ist, wo du sagen kannst, was du willst, dann kriegst du das PDF. Bei echten Bibliotheken ist es natürlich ein bisschen schwieriger, besonders wenn es halt echte Dinge sind, die man dann auch irgendwo abholen muss und dann sich ausleihen möchte. Deswegen haben die quasi so extra Interfaces, wo man sehen kann, welches Ding gerade ausgeliehen ist oder welches man ausleihen kann. Ja, welches zum Beispiel ein Buch oder so. Stellt sich heraus, es gibt kein Standard-OPEC-Interface oder so, sondern alle Bibliotheken machen einfach irgendwelchen random Shit und kaufen irgendwelchen Müll von anderen Firmen ein, die das dann halt handgedengelt für diese Bibliotheken hinstellen. So auch die Stuttgarter Stadtbibliothek. deren Webinterface ist auch echt eins von dieser Sorte, mal von Hand HTML editiert und dann quasi ins Internet hochgeladen. Was ich eigentlich wollte, ist, ich wollte wissen, ob bestimmte Bücher gerade verfügbar sind oder nicht. Ja, und das war in regelmäßigen Abständen, weil es so ist, wie es ist. Manche Sachen sind halt beliebter als andere. Und ich wollte quasi jetzt der Gewinner sein und eher bei dieser Bibliothek sein, um mir das abzuholen. Weil man kann es natürlich auch sich irgendwie zurücklegen lassen, aber da wollen die irgendwie eine Servicepauschale dafür und so.
Und ich habe gedacht, mit meinen Computerskills kann ich das, kriege ich das auch anders hin. Ja. Habe ich gedacht, cool, so ein öffentliches Interface, kann man bestimmt irgendwie skripten oder so.
Ja.
Ja. Habe ich eine E-Mail hingeschrieben, habe gefragt, so, ja, ihr habt hier dieses Webinterface, wie sieht denn das aus? Habt ihr so, ein, so eine Programmierschnittstelle? Und die Antwort war eher so, was sind Computer? Was wollen sie eigentlich? Sie können doch reinschreiben, was sie suchen. Ist das nicht genug? Und ja, also stellt sich heraus, dieses eingekaufte Interface, die einzige Schnittstelle, die bereitsteht, ist die Web-Schnittstelle, also die HTML-Schnittstelle. Und die muss dann halt von Computern entsprechend so benutzt werden, wie Menschen es auch machen würden. Es gibt dazu erstaunlich wenig Projekte eigentlich, die diese Interfaces ansprechen. Es gibt ein relativ großes Projekt, das ist eine Java-Application, nennt sich OPAC Client. Das ist quasi so eine App, so eine App, die ganz, ganz viele Bibliotheken unterstützt. Unter anderem auch die Stadtbibliothek Stuttgart. Habe ich reingeschaut in den Source Code, was die quasi für dieses Datenbankmanagementsystem machen. Stellt sich heraus, 1877 Zeilen später. Das ist sehr kompliziert. War mir dann zu kompliziert, als dass ich mich damit auseinandersetzen wollte. Wollte auch nicht irgendwie einen Wrapper oder sowas um dieses Java-Ding rumrum machen. Und habe da quasi in meiner Not ein eigenes Skript gebaut, was hier jetzt 70 Zeilen lang ist und quasi genau das macht, was es tut, was ich will, nämlich für meine Medien, die ich gerne wissen will, ob die da sind, sagt es mir, ob die da sind oder nicht. Und ja, das ist quasi mein Mimimi zu Bibliotheks-Interfaces.
Mhm. Ja. Okay. Ist auch, wenn ich hier gleich ein Mimimi anhängen kann. Es gibt auch irgendwie keine schlaue Software, seine eigenen Bücher irgendwie
zu managen.
Gibt
es ja. Nicht dieses Dings hier, wie es LibreOffice. Da gibt es halt dieses eine Ding, wie heißt das? LibreBooks.
Ja, Calibri. Ja,
aber das ist alles irgendwie nicht so.
Wie heißt es? Calibre. Calibre heißt.
Ja, ist irgendwie. Genau.
Und das kann doch auch irgendwie ein Webinterface oder sowas. Also da habe ich mindestens schon eine Person gesehen, die das irgendwie verwendet hat, aber mehr auch nicht.
Ja. E-Books Management. Ja, ich glaube, ich habe mir das auch mal angeschaut, aber es ist auch irgendwie so.
Nicht so medium gut. Ja.
Ja, so ein bisschen wie dieser Java-Client, so ja, funktioniert vielleicht.
Mhm.
Und ich meine, das GUI ist halt auch, wenn du dir die Screenshots anschaust.
Mhm.
Schwierig, würde ich mal sagen.
Calibre Web hieß das Ding. Ja, genau. Aber doch, das sah ja eigentlich okay-ish aus. Warte, ich verlinke das hier mal.
Ich habe es nur diese.
Das hier meine ich.
Calibre Web.
Und.
Photographic
ja, so das Cover, recently added, sorted books, bla bla bla. Sah ganz okay aus, aber ich habe es nie benutzt, also deswegen kann ich nicht mehr dazu sagen.
Ja, stimmt, ne? Das Webding sieht hier. Weil das Desktop-GUI-Ding.
Ja, das ist kacke.
Sieht schon ein bisschen hideous aus.
Ja.
Muss man schon sagen. Aber ich sehe hier gerade einen Fork of Library and License.
Ja, keine Ahnung.
Ist das das, was du das GitHub-Ding siehst, was
ja,
du
ja,
verlinkt
genau.
hast? Dass man so googelt.
Ja, genau. Calibre Web. Aber ich weiß, wie gesagt, ich habe es nur bei einer Person mal gesehen, dass sie das wohl benutzt. Ja. Und das war okayisch, war vor ein paar Jahren. Wird immer noch, vor 21 Tagen der letzte Commit ist wohl noch irgendwie aktiv.
Ja.
Genau, vielleicht hilft dir das ja, weiß nicht genau. Also
schau
das auf jeden Fall, also wenn man sich quasi das Suchinterface von dieser Stuttgarter Stadtbibliothek anschaut, dann ist das quasi göttergleich, was dort in Calibre Web geboten wird, ja.
Die Frage ist natürlich, kannst du hier jetzt mit Barcode scannen deine Dinge hinzufügen?
Das weiß ich.
Das wäre natürlich geil.
Ich weiß nicht, ich glaube, es managt eher deine PDFs.
Spreadsheet.
Ja, eben, aber noch. Das ist irgendwie schon wieder so, ich habe meine Bücher physikalisch, so wie eine Bibliothek. Oder zumindest ein Teil. Ich meine, natürlich habe ich auch ganz viele PDFs und so, aber das, die muss ich irgendwie nicht managen. Das schaue ich mal rein und dann kann ich irgendwie Volltext suchen in allem Scheiß. Es geht schon. Aber es geht mir eigentlich mehr um die Bücher, die halt so rumstehen, wo man dann vielleicht gerne mal wissen möchte, ja, ist halt irgendwie eine Serie oder so. Welche habe ich denn genau, welche habe ich noch nicht? Und so ein Kram. Wäre eigentlich schon ganz gut.
Ja, keine Ahnung, also das Stichwort ist da OPAC, aber ja, also so richtig was Geiles gibt es dazu nicht.
Ja, aber da das ist alles nicht geil, ne? Also ja, zumindest das letzte Mal so ein bisschen rumgesucht habe, ist alles so, nee. Java Bloated Software sieht aus wie von 1990 und dann...
Ist von 1990, Mann.
Genau, und ist von 1990, dann vielleicht halt einfach nicht.
Genau, vielleicht einfach so ein Buch, ja, so ein Ausleihbuch und da stehen alle Sachen drin und kannst da reinschreiben.
Genau, ja.
Apropos 1990, die 90er haben auch wieder angerufen. 1990. Du willst irgendwie SMS haben auf deinem Laptop.
Ich würde gerne... Also das war eine Tortur, muss ich dazu sagen. Ja,
zu Recht. Also ich meine, warum auch?
Hey, also. Aber ist es wirklich eine Tortur? Weil jetzt hier dieses Signal zum Beispiel sagt doch, du kannst doch irgendwie Signal als SMS-App haben und dann kannst du einfach den Signal-Desktop-Client-Zeug und dann ist Problem solved, oder nicht?
Du kannst auch einfach KDE Connect nehmen und dann ist Problem solved. Ja,
genau. Du
kannst
quasi immer ein Handy nehmen und dann irgendwelche Magie machen und dann hast du deine SMS auf deinem Computer. Aber wenn du quasi ein UMTS-Modem hast oder ein LTE-Modem und da diese beschissene SMS noch lesen willst, dann ist quasi die Vergangenheit angesagt, ja?
Ja, gut.
Da gibt es quasi nichts.
Aber, na, also, okay, ich habe das wirklich seit sieben oder acht Jahren nicht gemacht, aber ich hatte früher auf Linux eine App, die konnte das.
Ja, ja, genau. Es gibt quasi auch diese GUI-Apps und so und es funktioniert auch manchmal.
Ja.
Es gibt da auch den Modem-Manager, der quasi diese Sachen verwalten kann und so. Aber wenn man, es war ein riesen Scheiß. Ich habe jetzt quasi irgendwas, was funktioniert. Ich weiß auch, was für Probleme ich davor hatte, nämlich, wenn du quasi einmal diese SMS abrufst, ja, in deine Debug-Session und dann nochmal diese SMS versuchst abzurufen, dann ist weg. Ja, weil die dann quasi von diesem Modem runtergelöscht ist. Die ist da nicht weiter drauf oder wird da irgendwie für die letzten 10 gespeichert oder so. Oder man muss die nicht von Hand löschen, sondern die ist einfach weg. Die wird da quasi runtergesnatcht von dem Modem-Manager oder von irgendwelchen Geräten, ja. Und das hat mich auf jeden Fall einiges an Zeit gekostet, das zu verstehen, wie dieser Shit funktioniert. Also es gibt verschiedene Projekte, die alle schon ein bisschen angestaubt sind auch. Es gibt einmal hier.
Ja, weil das kein Mensch mehr braucht.
Was ist dein Use Case?
Also der Use Case ist, ich habe quasi eine SIM-Karte und die soll SMS empfangen, mit der will ich SMS empfangen. Das ist nicht eine SIM-Karte, die ich normalerweise benutze, sondern das ist eine SIM-Karte, die gegebenenfalls auch von mehr als einer Person verwendet wird, um diesen SMS-Authentifizierungs-Bullshit machen zu können. Und das ist der Use Case.
Ja. Macht dann auch wieder keiner aus dir.
Also sehe ich aber nee.
Na gut. Okay, das war jedenfalls mein Use Case. Und ich habe gedacht, ja, voll easy, stopfst diese bescheuerte SIM-Karte in dieses UMTS-Modem rein, kannst dann SMS empfangen, stellst hier raus, alles eher krepelig.
Ja, also ich glaube, ich habe mit diesem Modem-Manager vor 7 Jahren das letzte Mal verwendet und da ging das irgendwie und ich meine, heutzutage braucht man es halt nicht mehr, weil es im Network Manager und Co. immer alles eingebaut ist. Ich muss halt, SMS
das
nicht.
Ist auch nicht, also das Ding ist ja, das ist nicht mein Laptop, den ich quasi immer mit rumschleppe, sondern es ist halt ein Laptop, der irgendwo steht. Ich weiß nicht. Ja, okay, also der Use Case ist halt schon sehr Nische.
Ja, Two-Factor über SMS ist halt eigentlich auch nicht mehr so.
Ja, gibt es aber immer noch oft genug.
Ja, aber muss halt echt auch nicht sein.
Ja, also das Endgame war dann, dass wir im Mumble quasi eine Hack-Session hatten mit der Nixos User Group in Berlin, also virtuell Berlin, ja. Und dann habe ich quasi per serielle Konsole dort AT&T Kommandos in dieses Modem eingegeben. Ja. Und jemand hat die so vorgelesen und jetzt machen wir AT plus es geht, Fragezeichen.
Ja. Oh, ja.
Okay.
Oh.
Modem hat gesagt, genau. Okay, na gut. Das war gut. Ja, das war sehr witzig, aber es war auch...
Error bringt und du wieder alles von vorne anfangen musst. Das nervt ja auch jedes Mal.
Ja, du kannst halt auch nicht Backspace drücken, nee, was echt unpraktisch ist.
Das ist alles furchtbar. Oh, also, da haben nicht die 90er angerufen, das waren jetzt eher die 70er oder 80er.
Ja, nee, also AT-Commands ist schon cool. Ein bisschen so wie IRC halt, ja? Kannst du von Hand schreiben, aber willst du eigentlich nicht von Hand schreiben.
Ja, also ich erinnere mich, dass ich mit einem 14-4er Modem und so auch genauso unterwegs war. Aber hey, das ist ganz lange her.
Tja, siehst du, war ich letztens erst wieder.
Und ich glaube, die ersten UMTS-Karten oder Linux, die habe ich auch noch so versucht, irgendwie zum Reden zu bringen. Aber Gott sei Dank ist es jetzt alles kein Problem mehr. Du machst die SIM-Karte rein in deinen Laptop und sagst dem Network-Manager, mach mal, und dann macht der einfach. Und es gibt einfach keinen Grund, irgendwie AT-Kommandos irgendwo einzutippen. Gott sei Dank.
Genau. Also mit der GUI, mit so voreingestelltem All, das ist schon okay. Aber wenn man es quasi einfach nur aus der Kommandozeile lesen möchte, nicht ganz so easy.
Ja. Zu Recht.
Nicht zu Recht.
Sei doch froh, es geht überhaupt noch. Ja, du kannst noch mit dem Ding per Hand reden. Das ist doch, also besser kann man es doch gar nicht haben.
Du kannst aber, ja. Also wenn das musst, ist halt echt schon weird,
auch ein bisschen einfach, traurig.
Ja. Das fühlt sich auch echt nicht so, also ich habe mir dann echt dreckig gefühlt, musste erst mal eine halbe Stunde duschen gehen.
Ja, nee, aber ist okay. Mhm. Ich meine, weil du solche Dinge machst. Die Frage ist halt immer noch, warum du nicht dein Two-Factor einfach auf was nicht SMS-iges umstellen kannst.
Ja, weil das ist ja nicht mein Two-Factor, sondern es ist dann halt gegebenenfalls ein Two-Factor für einen neuen Account von irgendwas.
Mhm. Ja, aber das sollte halt nicht auf SMS sein.
Ja, das kannst du mal Google erklären, wie du es kein SMS bitte bekommen möchtest am Anfang. Ja. Oder Facebook oder irgendwelchen anderen komischen.
Ja, aber gerade Google, Facebook, gerade die großen sind ja, da kannst du ja irgendwie 1000 Dinge konfigurieren.
Ja, kannst du schon, aber für einen neuen Account geht es nicht.
Bist du sicher?
Ja.
What?
Also brauchst eine echte Nummer, eine echte Telefonnummer, und da kriegst du eine SMS hin. Damit du deine Echtheit überprüfen lassen kannst, oder was weiß ich.
Damit sie verifizieren, dass du halt diese Nummer hast, ne?
Ja, genau. Damit sie quasi deine Nummer verifizieren können. Dass du.
Aber du kannst doch bestimmt wenn du eine Handynummer hast an deinem Google-Account, aber du kannst doch bestimmt einen Google-Account ohne Handynummer machen.
Nee.
Sicher?
Ja.
Also ich meine, ich habe schon lange keinen Google-Account mehr gemacht, aber ich habe...
Ja, kannst du mal ausprobieren.
Ja, muss ich wohl wieder mal machen, weil ich habe ja echt viele Google-Accounts.
Ja, sei froh. Du musst die auf jeden Fall hegen und pflegen, weil die sind jetzt quasi was wert.
Genau, von damals, und ich kann dir garantieren, dass die alle keine Handynummer hinterlegt haben.
Ja, genau, damals war das auch kein Thema.
Keine Handynummer. Ja.
Aber das ist halt jetzt überall.
Ah ja, ekelhaft.
Ja, yep. Okay. Egal.
Das ist gut, dass man alt ist und einfach viele Accounts hat, ne?
Ja, genau, deswegen einfach mehr Accounts haben, und man muss die pflegen. Und wenn da quasi gesagt wird, dass der abgeschaltet wird, dann musst du den retten. Immer. Alles Gegrandfatherte muss für immer gerettet werden.
Ich meine, die werden nicht abgeschaltet. Also.
Sagst du so?
Ja, gut. Ich habe, glaube ich, so bei meinem Google-Account sogar eingeschaltet, wenn der irgendwie ein Jahr nicht verwendet wird, dann lösche einfach alles automatisch. So nach dem Motto, wenn du verstirbst und jahrelang nicht dich in deinen Google-Account eingeloggt hast, dann mach alles platt. Und da kommt jedes halbe Jahr irgendwie so eine Mail, Achtung, du hast es eingeschaltet. Ja, ich weiß.
Ja.
Okay. Laser-Foo.
Ctrl-J, Laser-Foo.
Fuck, schon fast vergessen, stimmt.
Schon wieder die 90er. Wir sind heute ein 90er-Podcast.
Zurück zu 90ern. Genau, damals, als man noch SMS geschickt hat, war Microsoft, haben sie Google Earth invented und dann haben sie irgendwie wieder aufgegeben. Und zwar sind sie irgendwie hingegangen, haben sowas wie Google Earth gebaut, weil sie irgendwie ihr SQL-Server showcasen wollten. Mhm. Wo halt irgendwie Dinge irgendwie groß und komplex und keine Ahnung was ist. Ja. Und dann haben sie halt ein Google Earth gebaut, was Terra-Server hieß. Und aber sie waren irgendwie nie interessiert, daraus was zu machen.
Ja, aber hat denn Google aus Google Earth irgendwas Sinnvolles gemacht?
Nö, aber ist noch da.
Ja, aber das. Ja, gut, ja. Aber nur weil es da ist, heißt ja nicht, dass es irgendwas Sinnvolles macht.
Ja, und Google Maps. Also ich meine.
Ja, Google Maps, aber Google Maps und Google Earth sind jetzt schon zwei unterschiedliche Sachen, oder?
Ja, aber ich glaube, Google Earth war zuerst da, ne? Und dann haben sie Google Maps.
Echt? Ich weiß nicht, wie kann schon immer das sein.
Das wüsste ich jetzt auch nicht. Aber also wenn du die Screenshots hier anschaust, das sieht schon so ein bisschen aus, als hätten sie daraus auch eigentlich so ein Google Maps bauen können. Und das ist ja schon was Leute brauchen.
Ja.
Also, weil das sieht schon mehr so Google Mapsig als Google Earthig aus. Find auch wenn sie auch, da ja. Google Earth sagen. Und ja.
So.
Ich meine.
Ist halt so.
Das, ja.
Passiert, gell?
Schon interessant. Ist halt irgendwie so ein kleiner Write-up. Wie das so zustande kam und wie sie das gebaut haben und.
Six Four-Way, 200 Megahertz, Compact,
ProLiant. ProLiant.
Genau.
5 GB RAM. Genau. Wahnsinn.
40 Millionen Requests pro Tag.
10 so GB RAM.
Insgesamt.
Das hat heute ein Laptop, ne?
Ja, alle Laptops haben mehr. Genau.
Außer du passt nicht auf, dann kriegst du einen Müll-Laptop, der weniger hat. Nee, ist schon cool. Sieht auch echt, diese ganzen Slides und so sehen einfach genauso aus, wie man sich das vorstellt.
Aus den 90ern halt.
Ja.
Das ist schon geil.
Ja, stimmt so.
In den 90ern schon sowas bauen konnten.
Gut, könnt ihr euch mal durchlesen. Sieht witzig aus. Microsoft hat mal innovative Sachen gemacht und ist auch verkackt. So, dann Git.
Genau. Ich habe mal wieder ein Write-up rausgesucht, der sich um Git dreht und diesmal die Git Internals, also quasi die untersten Elemente, wie sich Git denn zusammensetzt und wie die Dinge zu einem Git Repository werden und wie da deine Commits abgelegt werden und was eigentlich was bedeutet. Und sein Internals Beschreibung gut geschrieben. Wenn man das mal möchte, kann man da kurz einmal durchlesen. Das ist nicht so ein ultralanger Artikel, aber gibt einen guten Überblick, woraus Git und dein Repository am Ende dann besteht.
Sehr gut. Git ist immer gut. Write-ups über Git sind sehr gut.
Genau. Was ich sehr nice an Git finde hier, dass du dieses, du kannst das diese Internals auch, also Git hat halt, bringt alle diese Tools, um diese Internals, um diese Tree-Objects und so anzuschauen und diese Blob-Objects. Du kannst dir das halt anschauen.
Ja, also im Gegenzug dazu hatte ich heute das zweifelhafte Vergnügen, mal anzuschauen, wie denn der alte Teil unserer Versionskontrolle noch funktioniert, der auf ClearCase basiert. Und ich hab quasi.
So sad.
Ja, ich weiß. Ich habe sie gefragt, wie funktioniert denn dann? Ich habe jetzt hier quasi zwei Tags oder zwei, ich weiß nicht, wie die jetzt bei ClearCase genau heißen, also zwei Checkpunkte. Wie mache ich denn dann Diff? Und sie so. Ja, also man checkt es ein und dann macht man das, man checkt das nächste ein und dann hat man diese ganzen Dinger und den Diff bekommt man dann quasi in einer grafischen Oberfläche, die einfach so aussieht wie dieses Microsoft-Ding, was wir uns gerade davor angeschaut haben, Microsoft Earth. Und hast da dann irgendwie die Unterschiede, musst dich da einzeln durchklicken und da quasi versuchen rauszufinden, wie denn das ehemals aussah und wie das jetzt aussieht. Es ist so gruselig und alles quasi mit Git ist einfach tausendmal besser. Ja, es ist einfach so viel sauberer und so viel klarer und schneller und alles, dass einfach alles andere immer kacke ist. Sogar Subversion ist da einfach so viel mehr beschissen. Also sogar, ja, in Anführungszeichen, aber ClearCache ist quasi noch tausendmal schlimmer. Also es ist schon echt krass. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass sie das machen muss, aber es wow.
Ja, schon.
Zack, ja, schon echt zack.
Git hat sich schon echt durchgesetzt, ne?
Ja, Git hat sich aus einem guten Grund durchgesetzt, weil alles davor richtig, richtig beschissen war.
Ja, so, wenn ich versuche seit Jahren einen SVN-Server abzuschalten, aber es gibt immer noch Leute, die wehren sich mit Händen und Füßen. Ach ja.
Einfach mal weglöschen.
Oder sagen, oh, leider hatten wir keine Backups, außer an diesem Git-Server.
leider ist er runtergefallen, können wir jetzt leider nicht mehr so schnell.
Ja.
Oder kannst du einfach irgendwie so Bandwidth-Limitations machen, dass es zwar noch geht, aber halt aber super so langsam schlecht. Ist.
Genau.
Ja. Einfach so Performance-Degradation, dass irgendwie jedes Mal, wenn du einen SVN-Checkout und so ja. machst, das super langsam
kannst,
wird.
Kannst du nicht diese Security-Leute bei dir auf die hetzen und sagen, ja, das ist dieser Server, den kann man nicht mehr updaten, weil dieses Subversion-Kram draufläuft oder so?
Ja, ja, den kann man, glaube ich, auch nicht mehr updaten. Aber es
ja, perfekt, das ist deine Chance. Dann sagst du, ja, tut mir leid, wir müssen leider diesen Server abschalten ja, wegen Security.
Ja, genau. Und die Security-Leute, die obersten Security-Leute sagen, muss man dringend abschalten. Ich kann da überhaupt nichts machen.
Ja, deswegen, ich habe schon mal präventiv hier den Stecker gezogen, damit hier keine Hacker kommen auf diesen Computer.
Ja. Komm hier, es gibt bestimmt auch, es gibt ja dieses diese Bridge von dieses Git SVN, was ihr bestimmt früher auch alle benutzt habt.
Ja.
Das gibt es bestimmt auch in die andere Richtung, so ein SVN-Git, wo sie immer noch ihre SVN-Commands eintippen können, aber also, im Hintergrund macht es einfach ein Git.
Ich habe ja gelernt, dass GitHub tatsächlich SVN unterstützt.
Ja. Und noch was anderes, was ich nicht gekannt habe vorher.
Also.
What?
Ja. Weil die Leute wollten dann plötzlich, warum? Dass wir auf unserem GitLab-Server SVN anbieten, weil GitHub das wohl kann. Und ich habe gedacht, was? Sei erstens wusste ich noch nicht, dass GitHub das kann. Und zweitens, what the fuck? Also, ja. Sehr spannend.
Hast du gesagt nein und gelacht?
Ja, ich habe, genau, so haben wir das, so habe ich das gemacht, ja. Und gesagt, nee, ja. Ist nicht, betreib dort deinen eigenen SVN-Server und übrigens, ich schalte den anderen bald ab. Ich bin gespannt, ob das, ob ich dann noch Druck von oben kriege oder mal gucken. Es bleibt spannend. Kommen wir zu den Picks. Picks.
Kontrolliert Picks.
Genau.
Jo, hab ich.
Da haben wir diesen SSL-Config-Dingsy. Mhm. Den habe ich quasi nicht das letzte Mal irgendwie vor 5 Jahren, glaube ich, verwendet. Weiß nicht. Hat jetzt keiner von uns reingepackt. Wir mopsen uns das den einfach, würde ich mal sagen. Da kann man irgendwie, genau. Den hatten wir bestimmt auch schon mal, oder? Den hatten wir garantiert schon mal.
Hoffentlich.
Ja.
Aber kann man ja immer wieder mal.
Immer wieder. Genau. Stellt euch vor, ihr habt ein Nginx und ein relativ aktuelles System und wollt irgendwie nur die neuesten Sachen TLS 1.3 unterstützen und wisst nicht, wie ihr das in eurem Nginx einstellt. Kein Problem, geht da auf die Webseite, klickt das alles an, sagt da, welchen Server, welche OpenSSL-Version das so ungefähr wäre und dann spuckt ihr euch was aus und das könnt ihr dann in euren Nginx reinfummeln. Oder stellt euch vor, ihr habt ein Pro-FTPD oder einen HA-Proxy oder was auch immer, der spuckt euch dann die besten OpenSSL-Ciphers-Einstellungen aus, die man so einstellen kann, damit das richtig funktioniert. Finden wir gut. Genau. Plus 1 und Like. Genau. Da sagt ihr auch noch, welcher Firefox-Version, Android-Version das Ganze unterstützt wird. Ja, man kann da auch irgendwie sagen, ja, ich will lieber Old, damit auch noch ein Firefox 1 oder ein Android 2.3 das irgendwie unterstützt, weiß zwar nicht warum, ein IE8 on Windows XP oder ein Java 6. Nee, die gehen noch alle weg. Die sollen alle sterben gehen. Ja.
Genau. Das ist super praktisch, wenn man sich nicht so tief damit auseinandersetzen will, aber trotzdem so halbwegs eine ordentliche Config haben möchte. Ja. Kann man sich da
Mhm.
bedienen.
Mhm. Ja, der Chat sagt gerade noch, man kann hier in NixOS kann man das irgendwie eine Config-Zeile true sagen und dann
das stimmt, ja.
Macht's das Richtige.
Ja. Genau, aber diese Recommended halt TLS-Settings ist dann quasi alles das Richtige, schon fertig. Und dann kannst du noch sagen, enable ACME und dann macht er diesen ganzen ACME-Magic auch. Was schon echt super der Gewinn ist einfach.
Das ist schon, was man haben will, ne?
Ja, kommt bestimmt so auch bald in Flatpak oder so.
Bestimmt. Oder
in Snap.
Ja, ja.
Halt Snap. Geil. Kommt das an. Nginx und Snap drin.
Nee. Einfach nein.
Nein.
Finde ich doof.
Aber welche drei guten Dinge sind dann gut?
Drei gute Dinge sind gut.
Sicher,
ja, das kannst du selber. Kannst du hier. Ist eine App, heißt Three Good Things. Kannst du drei gute Dinge aufschreiben.
Muss ich selber aufschreiben oder was?
Genau, musst du selber aufschreiben.
Warum sagt mir nicht jemand, welche Sachen gut sind?
Ja, ich will auch. Ich will bespaßt werden hier.
Hier kannst du am Abend. Ja, das Bespaßen kommt dir nachher. Da kannst du das eine Zeit lang machen und dann, wenn du irgendwie.
Kriegst du Vorschläge, welche Sachen gut sein könnten heute oder was?
Nee, aber du kannst halt dann in die History schauen und dann kannst du schauen, was alles gut passiert ist.
Das ist quasi mein Tagebuch.
Ja.
So. Mm. Alles klar. Okay. Ein Tagebuch mit drei Dingen.
No, genau, es ist ein Tagebuch mit drei Dingen, weil das irgendwie, es gibt irgendwie so Science, die halt sagt so.
Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden.
Genau, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass
man immer drei Sachen aufschreiben muss.
Nee, es geht nicht um die drei Sachen, es geht halt einfach darum, dass du gute Dinge aufschreibst, weil wir halt normalerweise dazu neigen, das zu vergessen und uns halt nicht so daran zu erinnern und du kannst dich halt im Prinzip dazu zwingen oder, was heißt zwingen, du kannst dich halt irgendwie mit so einer App oder auch mit sonst was, kannst du das halt irgendwie aufschreiben und dann kannst du dir das nachher wieder anschauen und dann stellst du vielleicht fest, so, ist vielleicht doch nicht alles so scheiße.
Ja.
Genau.
Also das ist halt hier so quasi der Podcast für mich, diese Selbstbehandlung. Kann ich immer die Picks reinschauen, welche Sachen alle gut waren. Und in mir was alles scheiße war.
Genau. genau. Das, ja. Ja, und das ist halt cool. So eine kleine App und das ist irgendwie ganz nett und ich habe das mal ein bisschen ausprobiert, funktioniert ganz gut. Ich schaffe es irgendwie nicht so super regelmäßig. So jeden Abend. Also die Idee wäre natürlich irgendwie, dass du das jeden Abend oder jeden Morgen oder halt so einmal pro Tag machst. Abend bietet sich, glaube ich, mehr an, weil hast du irgendwie den ganzen Tag erlebt, aber kannst es natürlich auch am Morgen machen.
Vielleicht ist es einfacher, wenn man das irgendwo reinspricht oder so. Ich weiß nicht.
Genau, das ist dann halt irgendwie sehr, vielleicht kannst du das auch auf ein Blatt Papier oder in so ein echtes Totholzbuch. Vielleicht funktioniert das besser.
Das ist, glaube ich, cooler zum Blättern einfach, oder? Also ich stelle mir das besser vor, so ein Tagebuch ist halt immer das Coole, man blättert so durch und dann hält man halt irgendwo an. Und das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert auf einer App.
Genau, also es funktioniert gut genug für mich.
Mäßig gut.
Aber ich habe auch tatsächlich dieses Totholz. Ich würde es jetzt nicht Tagebuch nennen, aber Tagebuch.
Wochenbuch.
Nee, also schon täglich, aber es ist halt nicht so Tagebuch-Style. Okay, ist gut. Genau, aber die App ist auch ganz cute und das Handy hast du halt irgendwie, normale Leute haben das Handy halt immer irgendwie dabei.
Ja.
Dann kannst du das irgendwie tun. Und die App sieht irgendwie ganz ordentlich aus, ist irgendwie nur lokal gespeichert. Du kannst dafür, ich glaube, irgendwie so 10 Euro im Jahr oder so, bekommst du noch so ein PDF-Export und irgendwie sonst noch so ein paar Settings. Das ist irgendwie eher Businessmodell, also sie machen keine Werbung, das Zeug wird irgendwie nicht auf irgendwie einen Server hochgeladen und so.
Das ist doch gut.
Weil sie Privacy irgendwie finden das wichtig. Genau.
Sehr schön, sehr schön. Ist
ganz cool gemacht.
So, cool, dann kommst du wieder mit deinen komischen Maps. Dokumenten, die irgendwie in Excel. Nee. Du hast da CVS-Dateien.
Ja. Es muss CSV. Aber kein CVS sein, das ist nur hier fürs Beispiel.
CSV, was du, so, fast. Das, der CVS. Andere war das, worüber wir vorher geredet haben.
Ja, same.
Ja, irgendwie so alter Kram halt.
Das ist alles das Gleiche.
Ja.
Hier kannst du irgendwie so AT&T-Commands an dein Google Sheet schicken und dann kommen irgendwie Daten raus.
Ja, nice. Aber du musst aufpassen, dass du nicht verschreibst.
Genau.
AT plus Google Sheet?
Fragezeichen.
Genau. Nicht vertippen. genau. Was ich haben wollte, ist irgendwie so ein, du hast Daten, die wo du einen Wert pro Tag hast. Oder von mir aus auch ein paar, und du kannst sie dann halt ja zusammenfassen, irgendwie einen Mittelwert nehmen oder so. Und dann hast du halt eine Zahl, irgendwie so ein Intensity Value zum Beispiel pro Tag für, keine Ahnung was, Failed Builds oder so. Das ist irgendwie dein CS-System, und dann zählst du einfach, wie viele Failed Builds pro Tag hast du. Und dann, wenn du das über eine gewisse Zeit trackst, dann hast du ja irgendwann halt so einen Haufen Daten, und dann hast du zu jedem Tag, hast du irgendwie, ja, heute sind halt irgendwie 3 Builds gefailt, morgen sind, am nächsten Tag sind irgendwie nur 1 Build gefailt, keine Ahnung was. Oder vielleicht ein Prozentsatz von irgendwie 10 Builds sind halt 2 gefailt, was weiß ich. Mhm. Hast du irgendwie einen Wert pro Tag. Und dann habe ich gedacht, wäre eigentlich irgendwie ganz geil, wenn man das irgendwie so ein bisschen visualisieren könnte. Ja. War dann irgendwie komplizierter, als ich mir das so gedacht habe.
Das ist meistens so.
Wie das halt immer so ist, genau. Mhm. Aber ich habe jetzt so ein Jupyter Notebook gebastelt, was halt so eine Heatmap macht, wo man dann auf der Y-Achse halt Monate hat und auf der X-Achse die Tage. Und dann halt so mit Farben kann man dann irgendwie so sich die Werte visualisieren. Und es hat irgendwie das gebracht, was ich irgendwie wollte.
Cool.
Darum plus eins und Like, und ich habe hier einen Blogpost, und es gibt halt irgendwie dieses Repo.
Du hast sogar einen Blogpost, hey, wie?
Genau, ich habe sogar einen Blogpost gemacht, und dann gibt es halt irgendwie dieses Notebook. Könnte man natürlich jetzt irgendwie, wenn man das irgendwie für Dinge regelmäßig braucht, können wir das auch noch irgendwie ein bisschen automatisieren oder so. Ist halt ein bisschen Python-Code. Diese Pandas und Seaborn und so, was man da halt hernimmt, um so Zeug zu zeichnen. Mhm. Ist eigentlich ganz cool. Es taugt was, das Zeug. Aber es halt nicht irgendwie, es war nicht so straightforward, das zu machen, dass ich gedacht habe, es macht irgendwie Sinn, das, weil ich weiß das in 2 Wochen nicht mehr.
Ja.
Wie ich das gemacht habe, falls ich das nochmal bauen möchte.
Okay, cool.
Genau. Dann auch cool ist, wenn wir bei 90ern sind, Dinge von 90ern vielleicht irgendwann mal ausschalten. Und zwar diese ACPI-Timer. Da gibt es irgendwie so ein Ace in FreeBSD, gibt es diesen ACPI-Timer-Test. Und das wurde halt mal gemacht, um irgendwie, das war halt so ein Workaround für kaputte ACPI-Timer. Mhm. Und hier Colin Percival ist hier gerade am den FreeBSD-Boot-Prozess zu optimieren auf Amazon Cloud-Instanzen, diese EC2s. Und hat halt herausgefunden, so, ja, man könnte das halt einfach mal ausmachen, und das spart dir halt bei jedem Boot irgendwie 140 Millisekunden. Ja. Und ja.
Aber man kann es trotzdem noch haben, wenn man es denn unbedingt haben will oder was.
Genau, aktuell kannst du es immer noch wieder einstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du noch so kaputte Hardware hast, ist halt
mäßig.
Ja, also auf Amazon EC2-Instanzen wirst du die wahrscheinlich dann nicht haben.
Genau, auf Amazon EC2-Instanzen sowieso nicht. Und auch dein lokales System wird das vermutlich nicht mehr haben, außer es halt irgendwie
aus der Zeit, wo man diese AT-Commands noch absetzen muss.
Genau, aus der AT-Zeit.
Genau.
Ja. Und ja, das, also es hat eigentlich auch noch ganz viel mehr, aber das, was ich jetzt letztens wieder mal gesehen habe. Und ist natürlich gut, weil schnellere Bootzeit sagt auch niemand Nein dazu, glaube ich.
Das stimmt.
Genau, und alten Code irgendwie mal wieder weg.
Ist ja noch nicht weg, ist ja jetzt quasi nur dasselbe.
Ja, ist noch nicht weg, aber ist halt der erste Schritt. Und wenn jetzt sich irgendwie genug wenig Leute beschweren, den nächsten
Jahren.
Zwei, drei Jahren vermutlich, dann ist es irgendwann halt weg.
Zack, so schnell geht's.
Ja, aber ich meine, das ist halt so.
Ja,
bis dann wirklich weg ist. Aber man muss halt zuerst mal den Default ändern und dann mal ein bisschen warten. Und irgendwann kann man es dann einfach rauslöschen. Ich meine, wir haben ja hier das SCP, heute auch schon gehabt. Das ist halt auch, weiß ich nicht.
Ja, bis ewig. Es irgendwo landet, dauert das eh noch ein paar.
Ja. Genau. Ja. Und dann geht es noch mal ein bisschen.
Jahre.
Bis es irgendwo drin ist.
Mhm. Genau. Okay, hast du noch was? Ja, also ja. Den Kernel-Logger ja. Nochmal.
Den Kernel-Logger nochmal. Und zwar hier einfach
das dritte Mal.
Genau, das dritte Mal. Und zwar hatten wir das ja schon. Habe ich irgendwie wieder entdeckt, dass er hier immer noch tatsächlich Dinge tweetet. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie dafür interessiert, was im Linux-Kernel so läuft, könnt ihr einfach mal dem Kernel-Logger folgen.
Ja, schön. Sehr schön.
Für die guten News. Sehr schön. So also praktisch, ich, alles in Tweets.
Folgt dem auch noch. Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass er noch so stark aktiv ist, aber ist gut, ja.
Ja, also ist mir jetzt irgendwie 2-3 und ist halt irgendwie alles immer sehr interessant. Macht das sehr gut.
Mhm.
Schön. Also kann man nicht meckern. Darum hier Shoutout.
Okay.
Gute Sache.
Dann noch Daytime Video.
Genau, Daytime. Und zwar, es gibt von meinem Lieblingsrapper, der nicht Eminem ist, sondern Dollar STD Out, gibt es ein neues Video beziehungsweise Audio auf YouTube namens Daytime, und der rappt quasi über so Computerdinge, die ihn stören bei seiner Entwicklungsarbeit, was sehr witzig ist, weil es nicht wirklich passt, aber es ist einfach cool.
Okay.
Er hat ganz viele andere gute Videos, ich habe es bestimmt auch schon ein paar Mal gepickt. Kann man alle gut anhören. Man muss auch nicht wirklich auf Rap stehen, also ich mag eigentlich auch kein Rap. Aber das ist cool.
Vielleicht hilft das auch, wenn du kein Rap magst.
Ja, vielleicht hilft das, genau.
Ich hab's mir jetzt nicht angehört, aber
der
stell ich jetzt mal so in den Raum.
Der Songtext ist quasi über Daytime. Und ich habe auch schon ein paar Mal darüber geredet, dass Daytime eins der schwierigeren Computerprobleme ist. Und das wird auch in diesem Song verarbeitet. Ja. Sehr cool.
Ja.
Ja, und dann sind wir schon wieder beim Ende dieser kleinen, feinen Sendung, die sich da Binärgewitter nennt. Wir hoffen, es hat euch auch dieses Mal wieder gefallen.
Uns hat es gefallen.
Immerhin.
Also mir, keine Ahnung, wie es euch geht.
Das genau.
Doch, ja, plus ja. Eins und Like.
Okay, ja, nice. Genau. Glück gehabt. Dieses Mal.
Ausnahmsweise.
Dann wünschen wir euch viel Spaß im virtuell Berlin. Sendet viele AT-Kommandos an eure Google-Spreadsheets.
Genau. Gehostet im Azure-Botnet.
Und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Mit AT-Kommandos.
Mhm. Auf eurem LTE-Modem, weil UMTS-Modem nicht mehr funktioniert.
An eurem Gerät.
Was so,
auch ein Modem da sein kann.
Fast das Gleiche.
Vergesst es immer.
Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.